Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Andy.
Ich bin Santa.
Und ich bin Micha.
Schönen guten Tag, Micha. Huch. Hallo. Wir haben einen Gast. Huch. Und einen, den wir noch nie hatten. Huch.
Moin, moin.
Moin, moin. Ja, wer Micha noch nicht kennt, das M in Magabotato steht für Micha. Erst bei Magabotato so das Mädchen für alles. Podcast aufnehmen, Blogartikel schreiben, Clickstarter und so weiter.
In Kaki Kill Team spielen, Freitagabend.
Ja, genau. Vor der Podcastaufnahme gegen Santa und ihn dann auch noch besiegen.
Knapp.
Übler Move auch so, weil wir auch die Gastgeber
sind. Sehr bitchig, ja.
Keine Gnade.
Ja.
Mal gucken, wie du zu Fuß nach Hause kommst.
Oh, verdammt.
Ja, seit 10 Jahren im Hobby, oder? Nee, seit du 10 bist im Hobby, so
nein,
war das.
Nein, nein, nein. Das
beides ist richtig.
Beides ist falsch.
Oh.
Also seit 10 Jahren im Hobby stimmt eher als seit 10 im Hobby.
Ah ja, okay. Weil du meintest, mit 10 hattest du die ersten Berührungen?
War der erste Kontakt bei dem Bekannten, bei dem Sohn von Bekannten. Da,
Okay, alles klar.
Hat ein Board gesehen, also mit Figuren. Klar. Keine Ahnung, was das war. Sah toll aus. Es hat einen großen Panzer in der Hand.
Alles klar.
War so groß wie meine Faust.
Sehr gut.
Sah gut aus.
Alles klar.
Seitdem wusste ich, dass es das gibt.
Ja. Das fühlt sich richtig an. Ich sollte was mit Panzern machen.
Ja, du bist inzwischen sogar im Team bei Freebooters. Machst da tatsächlich auch was für den Hersteller?
Genau, also ich helfe da tatsächlich bei der Regelentwicklung und allgemein bei der Entwicklung, wo soll es hingehen und bin da super glücklich, dass ich da reingerutscht bin.
War cool.
Das hat sich so entwickelt, das ist ganz toll und ja.
Ja, und wie schon erwähnt, Kollege von Magabotato, machst du auch ab und zu Radio Longfall mit?
Genau, Radio Longfall ist ja auch quasi ein Schwesterprojekt von euch, also unter den Schirmherrschaft von Magabotato, wenn man so möchte.
Schirmherrschaft, ja, Schreckensherrschaft. Wir werden übrigens hart geknechtet.
Ja, die Knebelverträge sind alle unterschrieben.
Habt ihr schon intern mal so Diskussionen gehabt, ob ihr uns wieder rauswerfen sollt oder so?
Nee.
Die werden zu mächtig.
An dieser Stelle möchte ich nichts dazu sagen.
Ja, aber seit 2020 spielst du Tyranniden tatsächlich. Aber hast du erst einmal gespielt?
Ja.
Das ist aber vollkommen normal. Ich spiele seit 2015 Tyranniden und habe sie zweimal gespielt. Also es ist vollkommen normal.
Also dazu kommt natürlich 2020, werden viele Glocken klingeln.
Hat keiner irgendwas gespielt.
War nicht so das beste Jahr, was wir hier hatten.
Aber wir haben ja da ein Projekt gestartet, irgendwas mit War.
Ja.
Wo wir in der Redaktion gesagt haben, so hier, 9. Edition ist gerade rausgekommen. Irgendwie haben wir alle wieder Bock, damit anzufangen. Und ich habe auch gesagt, ja gut, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja.
Tyranniden war eben schon immer mein Steckenpferd. Also mit 16 habe ich damals die Kampf um Makrake-Box mir geholt, weil ich dachte, Tyranniden sind geil und Space Marines kann ich irgendwie abgeben. Und da ist leider nie was draus geworden. Also ich bin erst später mit Freebooters Fate dann wirklich richtig eingestiegen. Aber 2020 Tyranniden, gleich eine große Armee aufgebaut. 2000 Punkte, mehr sogar.
Ja.
Das sind halt Ausführmodelle, die man dann fertig macht bei Tyranniden. Das sind Schuhkartons voll Viecher.
Ich habe Keksdosen.
Ja, same
Das ist aber heute dann ja tatsächlich mit 1000 Suns gegen Santa's Dark Angels in unserer kleinen Killteam-Kampagne angetreten. Der erste Kampagnentag.
War gaudig.
Stadt. War super. Ich habe das Ganze so ein bisschen moderiert und cool.
Hat mir gefallen.
Spaß gemacht. Dadurch fangen wir jetzt auch um 12:30 erst an, die Folge aufzunehmen. Ja, alles lustig, alles witzig. Kommen wir zu einem weniger erfreulichen Thema. Wer in der deutschen Tabletop-Szene unterwegs ist, kommt an dem lieben Dennis mit einem N.
Ganz wichtig.
Glücklicherweise kommt man an Dennis nicht vorbei. Eine Institution in der deutschen Tabletop-Szene und seine Sendung Deist sollte eigentlich jedem ein Begriff sein.
Vater von Magabotato.
Ja. Und über Magabotato hatte Santa in seiner Vergangenheit ja auch mit Dennis zu tun und die beide verbindet ein bisschen mehr als nur, wir gucken seine Sendung. Und deshalb sagt Santa jetzt mal ein paar Worte ein bisschen zur aktuellen Situation.
Ja, und zwar die uns irgendwie im Social-Media-Bereich folgen, haben das vielleicht so ein bisschen mitgekriegt oder die Dennis folgen sowieso, dass da gesundheitlich alles so ein bisschen richtig, nicht ein bisschen, sondern ziemlich... Und das ist ziemlich großer Bockmist, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und das wäre eigentlich ganz super, wenn ihr den unterstützt, weil der halt als Selbstständiger halt das Problem hat, dass dann so peu à peu die Einnahmen wegfallen. Dadurch, dass halt gerade nicht so viel oder teilweise dann halt erstmal gar nichts produzieren können würden. Deswegen wäre das super, wenn ihr irgendwie bei Ko-fi heißt das?
Ko-fi, ja. Ko-fi. K-O-F-I. So eine Art Patreon-Plattform.
Genau, wenn ihr ihn da unterstützt, dass halt eben so ein bisschen Kohle reinkommt. Dass er halt irgendwie ein bisschen zumindest Einnahmen hat, weil das kann halt auch gut sein, dass jetzt halt Sponsoren dann abspringen oder halt Patreons abspringen, weil er kein Content bieten kann oder vermindert oder unregelmäßig Content bieten kann. So genau weiß ich das auch nicht. Das wäre super, wenn man ihn unterstützt.
Ja. Vor allen Dingen in der Tabletop-Community, wer sich so ein Hobby leisten kann, der kann ja bestimmt auch so einen kleinen monatlichen Beitrag abtreten. Dass vielleicht, wenn wir alle ein bisschen zusammenhalten, da so ein Grundrauschen drin ist. Wir haben schon gesehen bei TWS, die haben eine coole Charity-Aktion heute angekündigt. Also heute nehmen wir auf am 5.8. Wollten wir nicht aufnehmen, inzwischen ist der 6.8. 0.43 Uhr. Aber die haben vor kurzer Zeit auf jeden Fall eine Charity-Aktion für Dennis angekündigt. Und ich weiß noch von anderen Freunden von uns, die auch schon was vorbereiten. Da sagen wir in der nächsten Folge ein bisschen was zu. Und wir haben auch schon was in der Pipeline, was wir aber noch so ein bisschen definieren und ausarbeiten müssen.
Und auch erstmal ein Okay von Dennis abholen.
Ja, ja, klar.
Das überhaupt gut finden.
Santa ist auf jeden Fall schon mit ihm in Kontakt so. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch irgendwas auf die Beine stellen. Und so kann jeder bestimmt seinen kleinen Beitrag leisten. Dass er nicht so im Regen steht, in so einer beschissenen Situation.
Verdient hat das überhaupt nicht.
Nee, wer hat sowas schon verdient? So viel zu den unschönen Dingen,
der zurück aktuellen
Themen. Ja, zurück zu schöneren Themen, und zwar
Krieg im Weltall.
Krieg im Weltall mit halbbionischen, augmentierten, hautlosen Pferden, die durch die Schützengräben des 40. Jahrtausends preschen. Ja,
das ist ja furchtbar.
Das ist total furchtbar. Und über Pferde werden wir heute noch ein bisschen mehr reden. Kommen wir aber erstmal zu unserem Hobby-Progress. Wollen wir ihn heute ein bisschen schmaler halten? Weil das ist wirklich ein ziemliches Monster-Thema, was wir jetzt gleich vorhaben.
Dafür habe ich was zu berichten.
Ah ja, dann bitte,
mach was damit. Ja, ich habe Killteam gespielt, das war's auch schon.
Echt? Ja. Wo das denn?
Krass. In so einem kleinen, coolen Szeneladen, das ist so ein Underground-Ding im ersten Stock.
Das war doch gestern, ne?
Das war gestern, ja. Heute auch ein bisschen.
Aber heute auch ein bisschen, also du bist ja richtiger Pro-Gamer jetzt.
Ja, Mann, das läuft. Mann,
über Tage, über ganze Wochenende hat er gespielt.
Es waren nur Stunden, aber es kam euch vor wie Tage.
Ja, ein bisschen. Micha. Was hast du hobbymäßig so gerissen?
Journey.
Nee, letzte Woche, ich habe meine Thousand Suns bemalt. Die mussten ja fertig werden für heute. Ja. Gestern. Ich habe Kill Team gespielt.
Wir haben leider nicht im Schwarzlicht. Wir hätten eigentlich im Schwarzlicht spielen müssen.
Ne? Ja, ich habe sie tatsächlich.
Damit wir sie besser treffen können.
Pass auf.
Hast du nicht gesehen? Ich habe Neonfarben benutzt.
Ach drum.
Ja. Für meine. Für die Zauberer und die Rubik Marines.
Okay, das ist fancy.
Ja. Sieht voll man cool. Im normalen Licht sieht man es nicht, aber unter Schwarzlicht fangen sie an zu leuchten und das. Es ist eine Spielerei, aber
es sieht mal mega geil aus. Also die Fotos, die du in die Gruppe gestellt hast, das ist einfach ein geiler Effekt.
Ja.
Das ist ein geiler Effekt.
Also das ist einfach so.
Es gibt ja auch so kranke Leute, das hatte ich auf Instagram gesehen vor Monaten schon. Da hat jemand LEDs in ein Primaris Marine gebastelt, sodass die Augen richtig leuchten.
Schick.
Geil. Und die Plasma-Wurme halt. Ich denke mir so, Alter, wie hat er denn diese Effekte hingekriegt? Das ist ja total krank. Ja,
allein die Vorarbeit.
Ich dachte, das wäre gemalt. Dachte
die ganze Hand zu irgendwie Hohldremeln.
Nee, lass mal. Dafür bin ich zu sehr aus Spielen ausgelegt.
Das war schon.
Wobei, ich habe mal gehört, es gibt tatsächlich Farbe, die leitet.
Ah, dann gibt's.
Ja. Kannst du die unten drunter auftragen und dann kannst du ganz normal drüber malen und hast trotzdem dann eine Leitung dahin, wo es hin soll.
Aber der hatte irgendwie wirklich da mit dem Dremel hantiert und so weiter und so fort und da waren dann wirklich, also das ist ja nicht, Primaris sind ja groß, aber das ist ja trotzdem alles verdammt klein und der hat unter der Base eine Babyzelle gehabt und es.
Okay. Grabowski, Hobby?
Hobby, Kill Team, Mantis Warriors, angemalt.
Okay, also wir erzählen auch jedes Mal das Gleiche, Nils und
ich. Aber ich habe noch
Fortschritte gemalt.
Wieso, die sind noch fertig?
Ja, ja, ich habe auch
meine... Aber noch Fortschritte dabei, also es passiert ja auch was.
Ich habe mein Killteam auch fertig gekriegt. Ja, Lamentas habt ihr ja in den letzten Folgen schon immer euch die Leier anhören dürfen.
Ähnlich wie mit meiner Hellbrut. Ja. Die ist noch nicht weitergekommen übrigens.
Ah, echt nicht?
Ne? Nee. Die ist immer noch fast fertig.
Ja. Apropos Hellbrut. Für mein einer Typ aus meinem Killteam ist ja von der Death Company und da habe ich einen Kopf von der Hellbrut genommen und rausgefräst und den neu modelliert von hinten und sieht ganz cool aus.
Ja.
Entschuldigung.
Sag er von hinten und du pisst dir gegen den Sam.
Ja.
Mein Gott.
Und ich war auf einmal, hatte ich halt so eine Szene von Ghost Nachricht von Sam im Kopf, so das
mit der Trefferscheibe
von hinten modellieren und.
Ja, geil. Ja, und ich habe mir bei eBay einen Ball Predator geschossen für einen Zehner, das war auch ziemlich cool.
Für einen Zehner geht das klar,
ja, auf jeden Fall.
Das ist richtig gut.
Da muss man ein bisschen was dran machen, aber
schick. Ist das nicht sogar eigentlich die coolste, optisch coolste Variante
zumindest? Finde ich schon, ja.
Sieht schon ziemlich böse aus.
Ich mag halt den mit den Annihilator mit der LKs. Ich finde den irgendwie.
Ist auch schick. Predator sehen eh schön aus. Ja, das wäre so mein Hobby-Progress. Habe ich überhaupt Hörbücher gehört? Momentan nicht. Ich höre gerade. Ich habe einen Podcast gefunden, einen amerikanischen Podcast, Tales of the Warmaster. Ja, das ist so ein bisschen, wie wir das machen.
Aber?
Alter, es ist teilweise so heftig unlustig und die verrennen sich so derbe in Insidern und haben dann immer so Witze, die sich über 5 Folgen ziehen. Und da dachte ich immer, oh Gott, hoffentlich sind wir nicht so schlimm. Wenn wir so schlimm sind, dann könnt ihr uns das gerne schreiben auf beimimperator@gmx.de oder auf Instagram oder Facebook oder jetzt ja auch auf Twitter.
Oder ihr schickt uns Geld, um uns zu animieren, ja, dass wir uns verbessern.
Damit wir uns bessern, genau. Viel, viel Geld.
Wahrscheinlich werden wir aber drauf scheißen und trotzdem weitermachen.
Ja, also. Wahrscheinlich. Aber ich habe echt bei denen habe ich mich auch oft an uns erinnert gefühlt, wenn man dann so völlig abdriftet und dann
keiner den anderen ausreden lässt.
Und die Mails dann knapp an Morddrohungen vorbeigehen.
Echt?
Ich zeige euch immer nur die guten Sachen.
Ah.
Und die Moral oben bleibt.
Das ist schon die guten Sachen.
Ah, oh, furchtbar. Ja,
ich sitze in meinem Keller und ritze euren Namen auf meine Patronen.
Meine Todesliste. Dann höre ich Musik und trage Lippenstift auf.
So, heute eine Grabowski-Folge. Hast du schön Ausgabe, das hast du fein gemacht.
Das ist sehr nett, danke.
Es geht um die Belagerung von Wrax, oder wie es im Original heißt, Siege of Wrax.
Siege of Wrax, ja.
Im
Deutschen klingt es auch irgendwie komisch, weil der Eigenname einfach zu englisch klingen, finde
ich. Wrax.
Wrax.
Wrax. Ja, haut mich hin.
Hä?
Wrax? Das klingt doof.
Wrax klingt scheiße, ja. Obwohl bei dem Todeskorb von Krieg, was ja da quasi sein, wollen wir es mal, Debüt auf der großen Leinwand nennen.
Der großen Leinwand des Krieges.
Ja, nee, also mal es gab die ja tatsächlich lore-technisch vorher schon, aber durch Siege of Wrax, das war ja sozusagen... Ja, das war ja quasi die Revolution für Forgeworld, weil ich erinnere mich noch, in meinen Anfängen bei Warhammer 40.000 war es immer so, wenn da was Forgeworld-artiges irgendwo auf der Spielplatte stand oder so, das war irgendwie skurril. Irgendwie Forgeworld waren halt krasse Großmodelle und so ganz spezielle Sachen.
Ganz, ganz spät erst in Real Life gesehen, weil es dann immer gleich so 1200-Euro-Viecher waren.
Ja, ja, das ist, also das war halt auch sehr, sehr lange eine sehr skurrile Sache.
Vielleicht mal ein Baneblade, die gab es ja früher auch nur von Forgeworld. Das war aber schon abgefahren.
Ja, das war original von Forgeworld, ja.
Und das war schon echt.
Also
war
auch bizarr, die Sieg, das waren so die frühen 2000er. Ich habe gerade mal geguckt, die originale die originale Trilogie waren ja die Imperial Armor Bücher. 5, 6 und 7 waren die Siege of Wrax Imperial Armor Bücher. Und die kamen 2007 raus, das allererste. Und die haben diese Siege of Wrax Kampagne quasi lore-technisch beschrieben und das war echt in 3 Büchern ziemlich krass. Ich habe damals da mal reingeguckt und das hat mich echt umgehauen, weil ich fand schon als junger Jugendlicher so fand ich schon die GW-Bücher krass. Aber Forgeworld hat halt echt nochmal eine fette Schippe oben drauf gelegt. Und was ich damals so krass fand, dass da waren irgendwie Bilder von so einem Death Guard-Typen mit einem Plasmawerfer und dann war der Plasmawerfer beschrieben, dass das ja irgendwie die und die Baureihe von der und der Welt war und das war alles so wahnsinnig detailliert und auch irgendwie hunderte Seiten Lore in diesen Büchern, wie diese ganze Wrax-Kampagne beschrieben wurde und so. Das war schon richtig, richtig cool. Und im Zuge dieser 3 Bücher kam halt damals auch die DevCorp als auf Krieg als eigene Armee raus mit eigener Modelllinie. Heute kannst du dir das Killteam holen, dieses Octarius Killteam, das ist ja sogar Plastikmodelle, das war damals ja
teure
Zukunftsmusik, das ist 15 Jahre her. Und damals halt eine ganze Armee Resin, und als ich die damals gesehen habe, ich fand halt die Optik super geil, so diese ganze erste Weltkriegsmischung aus allen möglichen Armeen und dieses ganze, die haben Pferde und sind alle so ein bisschen altertümlich und so, fand ich damals richtig geil und fand auch Siege of Wrecks super.
Und halt auch die Fahrzeuge halt auch dementsprechend.
Ja, ja, genau.
Also
ja, ja.
Ich, die, so die Basilisk Artillerie Panzer Dinger, die haben ja halt auch irgendwie diese Lafetten hier mit diesen Rädern, die halt so nach Erster Weltkrieg aussehen und nicht dieses Kettenfahrzeug. So
ja, die haben einfach Tremor-Geschütze, die stationär herumstehen.
Ja, also richtig das, geil, das ja. Sieht halt echt mehr vom Fern gezogen und abgestellt.
Ja, ja, total cool. Also diese Optik hat mich mega angesprochen und natürlich der Lore damals, weil der dann auf einmal so krass ausgearbeitet wurde zu den DevCorp. Und
sie ist seitdem auch sehr mimig geworden, ja.
Ja, ja, total. Die sind auch total albern. Also, als ich mich jetzt nochmal erneut mit Siege of Rex.
Findest du?
Als ich mich jetzt wieder mit Siege of Rex beschäftigt habe, habe ich halt gesehen und gemerkt, wie bescheuert eigentlich die DevCorp sind. Das habe ich damals so nicht wahrgenommen. Damals fand ich die einfach sau cool und düster.
Und mittlerweile, das sind ja genauso Idioten wie
andere. Ja, auch. Die sind taktisch einfach auch totale Vollnasen.
Ja, so. Ja.
Aber da kommen wir später zu. Es wurde dann später Siege of Rex quasi nochmal released, um es an die 7. Edition anzupassen. Und dann kam die Second Edition raus. Da haben sie Siege of Rex quasi in ein Buch gepackt. 2013 war es, genau. Und das hat das Ganze auf jeden Fall eleganter gestaltet. Also es reicht auch ein Buch, weil das andere war halt zu krass ausgerollt und war damals Forgeworld-typisch, aber dieser Release, dieser Re-Release, diese Second Edition und das an die neue Edition anpassen, hat schon mega Sinn gemacht. Und genau, da kam aber dieses Buch raus, wo trotzdem noch 200 Seiten Lore drinne waren und Wahnsinn. Also, wenn du überlegst, was...
Darf ich mal ganz kurz? Ja. Der ganze Siege of Rex ist quasi nur auch in Regelbüchern erschienen.
Genau.
Ja. Also das ist kein Black Library Buch
oder sowas. Aber wenn du Forgeworld Quellenbücher, diese Imperial Armor Bücher, kann ich jedem empfehlen, egal welches Volume im Prinzip, beschäftigen sich halt immer mit bestimmten Konflikten, haben dazu denn Einheiten, Artworks, alles neu, ne? Also da wird nichts wieder aufgewärmt. Und wenn du so GW-Publikationen, wenn da Lore drin ist, sind ja 6 DIN A4 Seiten schon krass. Da sagst du, oh, das ist aber eine krass lange Geschichte. Und bei Forgeworld ist es einfach ein kompletter Kampagnenband, wo irgendwie 200 Seiten Lore drin sind. Und das ist schon echt wie ein Roman, so, ne?
Ja, aber ist das immer noch so? Weil, also.
Ja.
Weil.
Ja, jetzt zu den aktuellen.
Das Zeitfenster war halt echt so die Prime-Zeit
von Forgeworld. So, aber wenn du dir jetzt die Bücher anguckst von Forgeworld, jetzt kamen ja diese ganzen Upgrade-Bücher, damit du die ganzen Forgeworld-Einheiten in den aktuellen Editionen spielen kannst. Da sind halt nur Regeln drin, nämlich. Aber Forgeworld, die Imperial Armor-Bücher, dann die Horus Heresy-Bücher von denen, das ist schon der Wahnsinn. Also darauf, auf den Ur-Horus Heresy-Büchern von Forgeworld basiert ja auch diese krasse Romanreihe.
Ja, ja.
Das war das erste, was du hattest an Lore, was weiterging als so ein alter
Dreizeiler
mit einem Bild, so. Und, Siege of Rex ist eins davon und ich kann die immer nur empfehlen. Also schweineteuer, die Out-of-Print-Bücher irgendwie, aber es lohnt sich. Also es ist wirklich richtig, wenn man sich für den Lore interessiert und Artworks und einfach detailliert alles, ist das einfach richtig, richtig cool.
Und Bock zu sammeln, wahrscheinlich auch noch. Ne?
Ja, ja, total. Also natürlich, wenn du natürlich dann so ein Perfektionist bist, der alles immer vollständig haben will, dann hast du, ja, dann verkaufen wir dein Auto. So, weil zum Beispiel die Bad Up War Bücher, die beiden, kosten zusammen. Ich bin gerade am gucken, weil ich sie mir jetzt eigentlich endlich kaufen will. habe ich gerade einen aus Amerika gefunden, der will dafür $400 haben.
Zustand?
Neuwertig. Okay. Folie und Posters.
Hört mal in unserem Podcast?
Nein, sie hört es immer nur, wenn ich schneide. Hier muss ich den Fast Forward machen.
Wenn sie fragt, sag einfach 70 Euro.
Das hat 70 Euro gekostet. Das ist dann schon, für 2 Bücher. Boah, ja, finde ich auch richtig teuer. Aber naja, du weißt ja. Hobby und so.
$400! Versand inklusive? Ich frag mal. 3000!
Nee, Versand sind nochmal 65 Euro.
Scheiße.
Ja, aber da habe ich auch noch nicht zugeschlagen. Ich warte, bis einer aus Deutschland die vertickt. Also aus der Community. Wenn mir einer 2 Bücher schenken möchte.
Schenken möchte. Und den Versand selbst übernehmen.
Der Siege of Rex. Worum geht's da eigentlich, Tabowski?
Der Siege of Rex oder auch die Belagerung von Rex, wie du eben schon so schön gesagt hast, bandelt den kräftezehrenden Akt des Imperiums den Planeten im Ska. Das sind jetzt schon wieder. Nix. den Planeten im Skaros-Sektor unter eigene Kontrolle zu bekommen, nachdem der ketzerische Kardinal Xafan ihn erobert hatte. Das kostete dem Imperium 14 Millionen, nee, über 14 Millionen Soldaten.
Ja.
Und, das Leben und dauerte von 813 M41 bis 830 M41.
Das sind doch lächerliche Zahlen.
Vor allem, das Ganze war auf 12 Jahre ausgelegt. Am Anfang hat da einer eine Berechnung gemacht.
Ja, wir haben das kalkuliert.
Ja, das ist ja beim Imperium so. Es wird ja in Körpern gerechnet. So, und
das sind Rookie Numbers.
Ja, und sie haben geguckt, okay, dieser Xafan hat quasi diesen Planeten übernommen, was das Imperium auch relativ spät erst mitbekommen hat, weil diese astropathischen Nachrichten abgerissen sind.
Ja, da wurde halt nichts mehr weitergesendet. Ja. Und irgendwann ist das mal aufgefallen.
Die haben immer die Brieftauben ins Universum entlassen und irgendwie
sind sie nur so kalt und hart wieder runtergekommen.
Voll doof.
Also gestern ist eine geplatzt. Keine Ahnung, was da passiert ist, weiß ich
das
nicht.
Fehlt die, das fehlt die Erfindung der Raumtaube.
Ah, stimmt.
Raumtaube. Blöd. Die hat so ein kleines Goldfischglas auf dem Kopf. Mit so einem Blinklicht dran.
Fährt er wie bescheuert, bleibt auf der Stelle schweben.
Ja.
Ja, das hat auf jeden Fall einige Monate gedauert, bis das mal aufgefallen ist. Und der abtrünnige Kardinal hat das auch nur mit Hilfe von der Renegade Militia geschafft, also den Planeten unter seine Herrschaft.
Hat einer Freisbürger gemacht.
Ich zahle nicht.
Ja, so eine Art. Ja, aber der war ja schon korrumpiert.
Jojo.
Ja.
Aber 14 Millionen ist die viel.
Hi, ich bin Grima Schlangenzunge, ich suche einen neuen Job.
Ah, wollt ihr vielleicht mein Berater werden? Sie haben so vertrauenswürdigen Nachnamen.
Vor allem sehen sie so super aus.
Ja.
Der sieht schon
einfach so, sympathisches Kerlchen.
So ein kleiner, gekrümmter, krasser Typ mit fettigen Haaren.
Ach, sie stehen jetzt schon aufrecht. Gerade wird's nicht mehr.
Ach, verdammt. Gerade wird's nicht mehr.
Ja.
Scheiße. Geh mal Schlangen zu mir.
Von jetzt an heißt du Buckelfips.
Ja. Erzähl doch mal was zu Vrax. Was war denn das für eine Welt so?
Ja, Rex ist nicht nur ein sehr, sehr wichtiger Punkt auf der Sternkarte des Imperiums gewesen, weil es eine Depotwelt war, sondern auch war der Planet extrem wichtig wegen der strategisch günstigen Lage am Eye of Terror, dass er ja als
Acht rum.
Direkter Außenposten quasi. Ja,
und der war halt dementsprechend auch gesichert, ne?
Ja, das
also war der einzige richtig krasse Orbitalabwehrplattform.
Kleinkardier.
Ja, genau. Das war eine richtig krass befestigte Welt, weil das so eine Art Knotenpunkt war. So eine Monitorumwelt, Depotwelt.
Also fast ausschließlich Festung.
Wir reden jetzt nicht darüber, dass so. Da drei Panzer standen. Das war wirklich...
Dafür sind 14 Millionen aber wenig.
Ja, eben. Also die Zahlen sind...
Über 14 Millionen.
Ja, über.
Weißt du, im Zweiten Weltkrieg sind 60 Millionen gestorben.
Bei 14 Millionen haben die aufgehört zu zählen.
Ja, also ich finde auch, die Zahlen sind wirklich super weird. Also ja, da kommen wir aber sicherlich auch gleich nochmal zu.
Liebes Tagebuch, seit 2,5 Stunden tobt der Krieg. Über 14 Millionen Menschen haben ihr Leben gelassen.
Weil wir sie halt auch ohne Ausrüstung aus den Landungsschiffen in die Atmosphäre rauslassen.
Ja, das ist... Der Planet war halt echt krass befestigt, ja. Und dem Oberkommando aus dem Segmentum Obscurus, dem stand halt eine Herkulesaufgabe bevor. Ja, wie ich schon gesagt habe, der Planet war eine einzige Festung und war halt zur Verteidigung ausgestattet. Und es wurde nicht über die Möglichkeit nachgedacht, dass vielleicht ein Verräter aus dem Inneren das Ding einfach übernimmt.
Wozu auch? Das wäre was ganz Neues.
Ja, und... der Mittelpunkt, also der Regierungssitz auf dieser Welt, war so eine fette Zitadelle. Und daneben war noch ein derber Raumhafen, der mit zwei Brücken gesichert war. Was später noch sehr wichtig ist. Und das Ganze war halt mit so einem krassen Netz aus orbitalen Verteidigungsanlagen abgeschirmt sozusagen. Und deswegen wurde auch am Anfang gesagt, es ist unmöglich, damit Droppods zu landen. Also so ein Droppod Assault, wie die Space Marines das normalerweise machen. Wir rufen jetzt einfach das Adeptus Astartes an. Ihr schickt da irgendwie zwei Kompanien mit Droppods in dieses Dach von der Zitadelle.
Fortunate Sun läuft.
Ja.
Hi, my name is Johnny Knoxville and this is Jackass.
Ja, so das ist halt unmöglich. Die Dinger werden euch alle aus der Luft geschossen. So. Und den Planeten zu blockieren und quasi ausbluten zu lassen, davon sah man auch ab, weil einfach zu viele krasse Vorräte auf dem Planeten waren und das ganze Unterfangen einfach zu zeitintensiv geworden wäre.
Ja, man ist davon ausgegangen, dass es mindestens 500 Jahre dauert. Also ja. So eine Blockade und das war dann irgendwie nicht tragbar fürs Imperium.
Ja, und dann wurden zwei Jedi-Ritter auf ein Droiden-Kontrollschiff zur Verhandlung geschickt.
So noch blöder ist das, was ich sagen wollte.
Warte mal.
Es könnte so einfach sein. Lebensfresser-Virus. Wofür hat man das Zeug?
Habe ich auch drüber nachgedacht. Lebensfresser-Virus raufschicken. Aber das brennt ja danach auch.
Man muss es ja nicht anzünden. Man kann es halt dem Planeten so Wesen rein übergeben.
Aber du hast doch vorhin schon davon gesprochen, wie clownsmäßig blöd.
Es ist alles komplett bescheuert. Und also haben sie sich überlegt, wie machen wir das jetzt? Das Oberkommando hat sich entschieden, fernab dieser Zitadelle, also weit, weit draußen, hunderte Meilen raus in der Wüste von Vrax, Truppen landen zu lassen.
Und das ist schon clever, ja.
Dann eine Belagerung zu starten. So. Dann
haben die. Wir landen und dann stellen wir uns da brav hin.
Ja. Naja, die waren aber so weit weg, dass das wirklich auch, die konnten sich erstmal vernünftig aufstellen. Ne? So, da haben die halt Berechnungen angestellt im Monitorum. Ich glaube, davon viel gesoffen. Ich kann mir das nicht anders
mindestens vorstellen. Mindestens einer hatte eine Denkermütze auf.
Ja, oder viele haben sich ihre Schnurrbärte gezwirbelt. Ja, und haben dann berechnet, das dauert jetzt so ungefähr 12 Jahre. So, dann ist alles wieder in Butter und Vrax wäre wieder imperiale Hand. Da sind ja nur diese Vraxian-Milizia-Typen. Das kann ja so schwer nicht sein.
Hm.
Und für diese Truppe...
Das waren dieselben Leute, die die Elbphilharmonie verbrochen haben, oder?
Ich glaube auch. Nachfahren von denen auf jeden Fall. Und für diese Intervention wurden dann die Todescorp von Krieg oder die Death Corp of Krieg in Betracht gezogen. Ja, bekannt und gefürchtet für ihren massenhaften Einsatz von Infanterie und schwerer Artillerie sollten Xafans Streitkräfte an diesen gnadenlosen Killern und Experten im Stellungskrieg aufgerieben werden, vernichtet werden, ausgeblutet werden. Und jetzt wird's langsam unangenehm. Es wurde keine geringere Belagerungsstreitmacht als das 88. Krieg dafür ausgewählt.
Ausgehoben.
Ausgehoben, genau. Unter dem Befehl von Generalfeldmarschall Sülke. So, wir haben also die 88. Belagerungsarmee, eine Armee, die optisch stark an deutsche Truppen aus dem Ersten Weltkrieg angelehnt ist. Wer jetzt von Zahlenspielen nicht so viel versteht, die 88 steht für HH, wird von Neonazis gerne verwendet. Kann man alles googeln.
Steht für Adolf Hitler.
Ja, das ist schon mal, auf jeden Fall wurde diese Armee ausgewählt. Zu den Death Corps of Krieg, wir wollten eigentlich jetzt zur 30. Folge eine ganz andere Folge machen. Und zwar geht's da um verschiedene imperiale Regimenter, unter anderem ums Death Corps of Krieg. Aber da unser lieber Gast Nico, der die Death Corps vorstellen wird, leider noch im Urlaub ist, haben wir die Folgen einfach getauscht und machen im Vorfeld Siege of Vrax. Die Death Corps of Krieg, da werden wir nächstes Mal noch mehr zu erzählen, aber das ist auf jeden Fall, hat bestimmt jetzt jeder mit der neuen Octarius-Box auch mal einen Blick drauf geworfen. Ist auf jeden Fall eine Truppe, die stark optisch an Regimenter aus dem Ersten Weltkrieg angelehnt ist. Die Helme, so eine Mischung aus deutsch und französischen Helmen.
Ja, Gasmaske.
Gasmaske. Und auch die Kriegsführung ist halt 1:1 Erster Weltkrieg. Die haben Pferde und sind halt viel
im... Der Trick ist, mehr Soldaten zu haben, als der Gegner Kugeln hat.
So genau. Ungefähr. Ja, die Story vom Krieg werden wir jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall noch mehr beleuchten. Ist auf jeden Fall, da gab es mal einen Verrat auf Krieg und dann hat so ein Superfeldmarschall von Krieg beschlossen, okay, wir verwandeln unsere eigene Welt jetzt in eine krasse Atomwüste, um diesen Putsch oder Verrat einfach mal schnell aufzulösen. Dann gab es da lange Krieg. Die komplette Oberfläche von Krieg wurde durch Krieg zu Atomkrieg, zu Aschewüste und verstrahlter Hochofenschlacke. Dementsprechend
die kriegen halt nicht genug von ihrem
Zeug. Wohnen die Death Corps of Krieg in so unterirdischen Tunnelsystemen.
Der Krieg ist nichts mehr angebaut.
Die Inquisition ist da auch immer so ein bisschen spitzelig, weil irgendwie kriegen sie es hin, einfach
Krieg
wahnsinnig viele Truppen auszuheben in kürzester Zeit. Da werden irgendwelche Klonexperimente durchgeführt und der Kriegssoldat lebt halt wirklich nur dafür. Und
Für wofür?
Ja, für
Krieg?
Gefechte.
Ja, die höchste.
Allerdings. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, fand ich gut.
Und die leben da halt in so unterschiedlichen Tunnelsystemen, haben Pferde, klar, im 41. Jahrtausend, die beste Kriegsführung,
wissen wir alle,
mit dem Gaul.
Ich weiß noch, in den unterirdischen Tunnelsystemen, ich weiß noch, wie du damals, vor Jahren, das öfter mal, wenn wir leicht angesäuselt waren, jedem, der es wissen wollte oder auch nicht, auf die Nase binden musstest, wie die Trabrennbahn in Hamburg eigentlich irgendwie was entstanden ist mit den Pferden, die
mit da den Pferden,
die unterirdisch sagt, sich da irgendwelche
Höhen
geknabbert haben.
War das nicht auch, dass irgendwann mit den Inquisitionen auf die
Aufmerksamkeit
geworden ist? Wo kommen die her? So?
Ja, genau. Also es sind halt
ploppen die alle aus der Erde,
wie bescheuert. Klontruppen, die halt auch nichts lieber tun, als den Imperator zu sterben. So. Und dementsprechend wird da halt auch Krieg geführt. Ne? Da werden Millionen Soldaten verheizt, um einfach den Gegner zu zermürben. Und die haben halt auch Pferde in den unterirdischen Höhlen. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft.
Naja, die haben keine Haut. Also
ja, die Pferde sind hautlos, sind auch irgendwelche Klonmischwesen, augmentiert, haben auch Gasmasken auf.
Richtig, weil Gasmasken sind
von Vorteil.
Cool. Sind cool und sind von Vorteil natürlich cool. Auf jeden Fall.
Das ist quasi auch von ihrer Art der Kriegsführung, ist das so quasi das Death Guard-Äquivalent bei der Imperialen Garde. Genau, und die wurden halt mobilisiert, um in dieser Wüste auf Rex Primus zu landen und dem Ganzen innerhalb von 12 Jahren den Chaos zu machen. Super Plan. Wir rücken vor durch Schützengräben unter Artilleriefeuer, wie man das halt so macht. Nachts passiert gar 1000. Nichts, nur tagsüber.
Weihnachten feiert man zusammen.
Ja, wir haben Sanguinia.
Entschuldigung,
heißt das Sanguinia. Doch bei 40K.
Entschuldigung.
Ja, Micha!
Ja, aber ich muss ja erstmal sagen, der Name Krieg ist ja schon sehr subtil. Ne?
Ja, ja, total. Also. Deutsch klingt böse.
Ja, ja,
also. Ach so, Krieg, ich dachte, Krieg ist nur von Griechenland, so kommen sie hier.
Ah ja.
Wir sind hier im
Sataki
Griechenland.
Oh Gott. Oh, guck mal, ein sehr schneller Krieg, man nennt die Blitzkrieg. Nee.
Oh Gott. Furchtbar.
Okay. Also. 812, M41, begann dann die Landung der ersten Truppen auf Rex. Das 143. Krieg-Siege-Regiment bildete dabei die Speerspitze.
Das ist, also da hat Nils einen kleinen Rechtschreibfehler gemacht, weil das ist eigentlich das 143. Krieg-Kompanie des 88. Siege-Regiments. Also das 88. Ja. Belagerungsregiment ist das alles. Ja. Und diese ganzen einzelnen Armeen da draus sind halt die verschiedenen...
Das erklärt übrigens, wieso ich die 143 habe ich, glaube ich, aus Zufall gewählt, aber habe ich mir auf meine
Killteam-Jungs,
ah, ja. Die sind vom 143.
Ja, guck mal. Die waren dabei.
Ja, jetzt weiß ich, woher die herkommt.
Ich hatte bei meiner Recherche aber nur von der 88. Belagerungsarmee gelesen und deshalb hat das für mich Sinn gemacht, dass du dann das 143. Regiment in der 88.
Armee hast. Ah, da ist das einfach schwammig formuliert. Ja.
Ja.
Ja, gut, ja, das macht dann auch
wieder. Danke, englisches Lexikalo.
Ja.
Na, wie auch immer, das dauerte auf jeden Fall ein volles Jahr, bis die komplette Armee überhaupt erstmal auf der Planetenoberfläche war. Also da, ne, 12 Jahre, wenn ein Jahr schon mal gebraucht wird, um
rauszufahren. Vor allem 200.000 Soldaten pro Tag sind gelandet.
Sollen sie mal reinziehen, ey.
Jeden Tag.
Was für Staat, ja, die dir sagen, klar, hey, das sieht die Oberfläche aus.
Ja.
Also, das erste Jahr war viel Logistik.
Ja.
Alle atmen gleichzeitig ein, hat
die der Freunde, wir können die eine Seite vom Planeten mit einer riesen Festung zubauen. Dafür darf auf der anderen Seite aber gar nichts sein. Ansonsten bricht ja alles zusammen.
Das ist aber, das ging nur so schnell, weil der Zirke ist Prime-Kunde.
Ja. Und vor allem zur Armee kommt ja auch noch das Arbeitskorps, das Departamento Monitorum dazu, was ja auch noch die Verpflegung und die Kriegsgüter einfliegt.
Das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße.
Ja, wenn du von so einer verstrahlten Welt kriegst, viel Hautcreme.
Vor allem, die wollen ja auch, also, so Equipment und so, aber die, alles, was sie halt essen, wollen die halt auch wieder scheißen. Was, Himmel, der arme Planet.
Ja, furchtbar. Krieg ist
die
furchtbar.
Hölle.
Also, Rex ist furchtbar. Und die Kriegleute.
Die scheißen uns alles voll.
Die kacken hier einfach alles voll. Aber vielleicht wurden die ja, wenn die eh so schnell sterben, weil so ein durchschnittsimperialer Soldat hat eine Lebenserwartung von 17 Minuten. Und Sondern wenn die eh geklont werden, vielleicht werden die direkt ohne Ausgänge geboren.
Wie diese Hunde, diese chinesischen?
Ja, gut möglich.
Das ist halt schade.
Ja, aber ja, das erste Jahr war da erstmal. Was haben die ganze Zeit gemacht? Ich meine, die, die da als erstes gelandet sind, am ersten Tag, die ersten 200.000.
Skat.
Die haben einfach ein Jahr lang echt ein gutes Leben gehabt für so einen Soldaten.
Ja, klar. Wahrscheinlich sowas wie eine regionale Baseball-Liga gegründet. Ja.
Die mussten ein Jahr lang Gräben buddeln. Ne?
Das ist auch gut möglich. Die haben mal vorbereitet. Ne? Und ja. Was macht ein Soldat des Death Corps lieber als Gräben buddeln?
Mit seinen Klappspaten? Schaufeln.
Schaufeln.
Ja, die Gräben, die Gegner, alles schaufeln.
Alles wird geschaufelt.
Ja, voll gut.
Also im ersten Jahr gab es auf jeden Fall keine Kampfhandlungen. Das wurden einfach nur die Befestigungen auf beiden Seiten verstärkt. So, dann das Mechanikus hat natürlich auch noch mitgemacht. Die stellten dann mehrere gewaltige Lokomotiven, mit denen die 1000 Meilen bis zur Front schneller überbrückt sein sollten.
Hätte auch näher ranfliegen können.
Sei ruhig. Wir sind gerade im Erste Weltkrieg Reenactment in 40K. Da gibt es jetzt gerade keine, also die Landungsschiffe kommen nur, um die Truppen abzusetzen und dann ist Erster Weltkrieg.
Die wollen das halt aber auch wirklich.
Ja, so viel ja, das haben. Ist Reenactment. Das ist,
das muss stark. Halt, das muss authentisch sein.
Ja.
Das sind vor allem auch Lokomotiven, also es werden auch tatsächlich Schienennetze aufgebaut.
Ja, und vor allen Dingen viel von Sträflingskolonnen.
So, dann nach den 1000 Meilen, 900 davon fahren sie und 100 Meilen vor der ersten feindlichen Verteidigungsanlage begannen dann die imperialen Streitkräfte selbst damit, den Aufbau von ihrer eigenen Abwehr zu beginnen.
Genau, und ab da sind die dann halt auch, also sollten die dann ja auch marschieren, also selber. Also weiter sind die halt nicht gekommen. Der Rest sollte dann ja zu Fuß zurückgelegt werden. Also bis zur Front dann.
Ja. Und die Verteidigung von Xafans-Truppen dürft ihr euch dann auch nicht durchgehend befestigte Bollwerke vorstellen, sondern es sind vielmehr, waren das Todeszonen, Bunkeranlagen, die durch verstärkte Schützengräben miteinander verbunden waren. Und man legte hier viel Wert auf den großzügigen Einsatz von Stacheldraht. Sandsäcken, die Nester für verschiedene Waffensysteme bildeten, Minenfelder, Panzersperren und...
Einfach alles, was das Herz begehrt.
Ja.
Für jeden Erste Weltkrieg-Fan war das einfach Disneyland.
Ja, also Erster Weltkrieg, Frankreich.
Ich finde auch gut, dass sich beide Seiten so drauf eingelassen haben.
Okay, wir machen das jetzt so.
Wir machen, ja. Okay, die wollen das so, wir kommen ein bisschen entgegen, wir gewinnen eh.
Indem wir uns nicht bewegen.
Wir kommen ein bisschen entgegen. Das könnte interessant werden. Wir machen damit.
Ja, und um nicht von der Artillerie völlig verbombt zu werden, wurden unterirdische Kasernen gebaut. Und sich da.
Das nochmal doppelt unterstreichen. Viel Artilleriefeuer, Bodentruppen rücken vor.
Graben sich ein.
Das werden wir noch ein paar Mal hören.
Das eine oder andere Mal.
Der Kampf um Prax begann offiziell, schwierige Zahl, 166813 M41.
Also eigentlich sagt man das 166, 8, also 166 sind die Tage.
Ah, okay.
813 ist das Jahrhundert und okay. M41, ja.
Ja.
40. Millennium, also. 41. Millennium, sorry.
Zu dieser Zeit waren die Fronten noch, ja, gerade mal nur noch 50 Kilometer voneinander entfernt. Da konnte man schon auf sie schießen. Den Anfang machte halt, wie das halt so stilgerecht ist, die Artillerie. Das war schon zu Napoleon so. Das hat man halt gemacht, damit auch alle hören, dass es losgeht. So, dass man halt auch nichts verpasst. Ne? Also, wenn man den Anfang verpasst, Hauptsache man kriegt das Ende mit. In diesem Bombenhagel bewegen sich dann die Truppen halt auch schön aufeinander zu. Also zumindest die einen auf die anderen.
Ja, aber guck mal, wenn keine Artillerie schießt, hat man ja auch keine Krater, durch die man durchrauben kann.
Nee, eben, es muss doch stimmig sein.
Das muss ja Bock machen.
Ja, man muss ja auch für Regen sorgen.
Ja, ich will so halb verrottete Leichen in dreckigen Pfützen.
Wo kommen die Leichen her? Wir haben gestern angefangen. Ja, das ist
nun ja.
Vorbereitung.
Die hatten wir vom letzten Mal noch. Die hatten wir mitgebracht.
Die sind gerade angekommen. Warum sind die überall verwesene Leichen? Was naja, hast du Zivilisten gesehen? Ich nicht.
Warum machen die diese Scheiße? Das sieht bedrohlich
aus. Ja.
Ich weiß, ach geil, die landen 1000 Meilen weg. Fahren 900 Meilen mit Zügen.
Ja, wenn du erstmal in Sicherheit bist.
Ja, aber dann laufen sie trotzdem nochmal 85 Meilen, bevor sie überhaupt zum Kämpfen
kommen. Ja, muss ja erstmal so eine... Ich bin froh, dass sie keine 88 Meilen gelaufen sind.
Womit sind die gelandet eigentlich? Was waren das für
Landungen? Oh, das waren so riesen Truppentransporter. Das ist auch im Siege of Rex Buch noch richtig heftig beschrieben.
So Forschungsmodelle.
Wie gesagt, so eine Dinger, die fassen so ein paar hunderttausend Soldaten.
Ja, zum Glück sind es keine Thunderhawks gewesen. Oh Gott. Weil, wie ich letztens ja erst
gelernt habe. Die Space Marines können ja nicht landen, nein, wegen der krassen
orbitalen. Ja, pass auf. Aber, das habe ich ja letztens erst gelernt.
Stimmt,
hat auch diesen Boden für den einmaligen Gebrauch gebaut. Ich dachte mir, vielleicht haben die ja irgendwie was Ähnliches. Aber nö, wenn das ja solche riesen
Transporter sind. Ja, ich stelle mir das tatsächlich so ein bisschen Star Wars-artig vor, wie die Droiden irgendwie.
Nur halt in größer.
Absetzen, ja. So richtig so rausmarschieren.
Und ohne Hohlkreuz hin.
Ja. Ja. Also, Angriff der Klonkrieger.
In dem Bombenhagel bewegte man sich aufeinander zu. Als man dann nah genug war, dass man sich halt auch in die Augen gucken konnte, hat man dann angefangen, sich permanente Frontlinien einzurichten. Wird mir schon mal bekannt vorkommen, das gab es schon mal auf der Erde. Die Anlagen, die man errichtet hatte, wurden natürlich weiter hinten liegend verbunden mit Schützengräben und wahrscheinlich auch mit Quergräben, wie man das aus Fotos kennt.
Ja, mal so ein Bunker zwischendurch.
Schön geschanzt, so schön in Zickzack und sowas, ja, ja. Da die Imperialen den Krieg auf eine Dauer von 12 Jahren berechnet hatten, musste man sich beeilen, Fortschritte zu machen, damit man den Zeitplan einhält.
Das ist geil. Also, das ist alles berechnet. Wir müssen ja auch irgendwann
mal weiter. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nur 12 Jahre Zeit.
Naja, guck mal, wenn das ankommt schon, dann muss noch wieder einer auf Klo.
Ja, es kriegt Tränen in den Augen. Es ist auch so geil beschrieben.
Eigentlich haben sie ja nur 10 Jahre Zeit.
Sobald die
Front. Mit An- und Abreise jetzt.
Stimmt.
Sobald die Frontlinie stand, fing man an, die erste Offensive in die Tat umzusetzen. Nicht vorher. Erst werden die Fälle abgesteckt.
Wir müssen ja auch ein vernünftiges Niemandsland haben, den ja. Man
ohne damit Beine nach seiner Mutter schreien kann. Jeder weiß, wo wir hier sind.
Nicht, dass einer von der BG kommt.
Also zuerst ebnete das 21. Bombardement-Korps mit schwerem Beschuss die Zielsektoren damit das 149. Siege-Regiment vorrücken und die Offensive anführen konnte. Unterstützt wurde das durch das 143. wie das 150. welche die Flanken sicherten. Dazu gibt's ein geschichtliches Ding aus diesem besagten Krieg aus 1916.
Also, das müsste M2 sein. Das ist dann 16 M2.
Ja, auch gut. Naja, auf jeden Fall. Im Ersten Weltkrieg gab es eine Schlacht, wo die Briten gemeint haben, wir prägten diesen Krieg ab, indem wir siegreich eine Offensive starten. Das war die Sommeroffensive an der Somme. Da haben die das ähnlich gemacht und haben halt, ich glaube, wochenlang auf die Deutschen geschossen mit Artillerie.
Und dann Bodenoffensive?
Ja, weil sie dachten, die sind alle tot. Wir gehen jetzt einfach gemütlich rüber. Es ist sogar bekannt, dass ein schottischer Fußballspieler einen Fußball vor sich her getribbelt hat, um zu zeigen, wie sicher das ist. War es nicht. Sobald es aufgehört hat zu bombardieren, sind halt die Deutschen aus dem Bunker rausgegangen und ihre Maschinengewehre in Ruhe aufgebaut. Das fing an im Juli, wurde abgebrochen im November und in der Zeit haben die Briten alleine über 460.000 Mann verloren. Die USA allein im ganzen Vietnamkrieg 57.000. Also das war schon ziemlich... Boah, das war halt echt scheiße.
Ja, das ging richtig ab. Da wurde rumgemörtelt.
So, das war so das Vorbild. Also sowas stellt sich das ähnlich vor. Und die haben halt das ähnlich gemacht, auf die Stellung beschossen mit Artillerie, um dann gemütlich rüberzugehen, um zu merken, dass es einen Scheiß gebracht hat. Das ist hier genau ähnlich abgelaufen.
Ja.
Denn die Renegade-Militia wurde unterstützt. Ja, nämlich eigentlich... Wir haben schon auf die gewartet.
Ja, und vor allen Dingen haben die auch immer nur gedacht, das wäre halt diese eine Armee. Aber im Prinzip war komplett Rex bis an die Zähne bewaffnet. Kindersoldaten, jeder, der eine Waffe halten konnte, hat eine Waffe bekommen. So, ne? Also das war eine richtig krasse Scheiße. Das ist auch in dem einen, in Necropolis, dem dritten Gorns Geisterroman, ist das auch so. Wo sie auch denken, okay, jetzt kommt da die andere Makropole und greift an. Aber im Prinzip wurde nicht nur die Armee mobilisiert, sondern die komplette Makropolbevölkerung. Das sind halt... Millionen, so. Ja. Also, DevCorp, ziemlich Todescorp. Todescorp.
Ziemlich, genau. Und nach der Niederlage begannen erstmal beide Parteien wieder damit,
die Grenzen abzustecken.
Ihre Stellung weiter auszubauen. Und erstmal zu gucken,
so was ist hier eigentlich los?
Was kann man besser machen?
Da wurden Brieftauben verschickt.
Da trifft sich dann erstmal der Kleingartenvorstand und muss erstmal gucken,
wie hoch. Fahrrad die Frontlinie abgefahren.
Genau,
wie hoch. Gegnerische Offiziere.
Ah, nee, wir haben ja Pferde.
Entschuldigung,
mit dem Gaul nochmal.
Mit dem Gaul die Frontlinie abgefahren.
Auf einer großen Leinwand läuft der Pferdeflüsterer.
Krieg ist die Hölle.
Ja, ja, und natürlich, die waren halt, die wussten gar nicht, was halt Sache ist. Ne? So ungefähr. Deshalb, altbewährte Taktik, Artillerie muss wieder losballern. Ne? Das Einzige, was hilft, ist Artillerie. Alles andere wäre Quatsch. Und es gab natürlich auch Ruhephasen. Irgendwann musste man ja auch mal irgendwie schlafen oder die Kanonen laden und keine Ahnung, also ein Quatsch. Und es gab aber auch selbst in den Ruhephasen, nenne ich das jetzt mal, Opfer. Und zwar durch Kampfmittel, Räumkommandos und Patrouillen mit einem nervösen Zeigefinger. So, das, ne? Das kommt auch noch mit hinzu. Und halt so eine wirkliche Verschiebung der Frontlinien fand eigentlich nicht statt. Und wenn, war die halt auch nur von kurzer Dauer.
Ja, ganz schöner so. Material- und Menschenverschleiß. Ja. Die Kriegssoldaten wurden inzwischen auch nicht mehr benannt, sondern nur noch durchnummeriert.
Spart Zeit.
Ja, lohnt sich ja alles nichts, ne?
Mit den Nummern weiß ich nicht, ob das Zeit spart.
Ja, das stimmt natürlich, aber.
Du musst ja nicht irgendwelchen Namen ausdenken.
Logistisch also. Wahrscheinlich einfacher.
Du weißt, dass nach der 3 die 4 kommen. Du musst nicht, okay, du heißt jetzt Jürgen und das ist der Waldemar.
Hans. Waldemar. Peter.
Das ist anstrengend. Nummerierst du halt einfach durch und wenn du mit Nummer fertig bist, kommst du mit Farben.
Und dann ja, und so zog sich das ja das ganze erste Jahr. Ne?
Das komplette erste Jahr, ja.
Und da ging dann, also was ja auch die beide Schöpfung. Seiten dann lobt. Ja. Dann ging es weiter. Es gab das sogenannte Fort A453, eine strategische, sehr wichtige Bunkeranlage. Die 9. Kompanie des 261. Regiments bekam den Auftrag, das Fort einzunehmen. Und das war halt, wie ich schon meinte, so eine Bunkeranlage, Geschützstellung, Gräben, Panzersperren, ziemlich wichtiger strategischer Punkt. Dann wurde erstmal mit, die haben eine Taktik angewendet, die auch vorher schon sehr gut geklappt hat, wodurch sie große Fortschritte gemacht haben, nämlich Artillerie eingesetzt und dann per Bodenoffensive dieses Fort einzunehmen. Ja, durch den Nebel der Schlacht konnten die Soldaten noch relativ unbemerkt vorrücken und hatten einen ziemlich großen Vorteil. Als sie dann aber dieses Fort erreichten, hatten sie mit schwerer Gegenwehr zu tun und ganz schön was auf die Mütze bekommen.
Surprise!
Sie haben es aber in diese Bunkeranlage geschafft. Zumindest der Kern dieser Armee. Unter schweren Verlusten. die haben sich da dann reingesprengt mit ihren Pferden. Also die Krieg.
Was sind das denn für Pferde um Himmels
Willen? Reiten auf Pferden und haben Lanzen. Mit an der Spitze der Lanze ist eine Sprengladung. Das heißt, du reitest dahin mit Pferden auch super in Schützengräben. Das ist klasse mit Pferden.
Hat schon immer funktioniert.
Ja. Reitest du dahin und nimmst deine Sprenglanze und dann drehst du um und holst deine neue Sprenglanze. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Haben es auf jeden Fall da reingeschafft unter herben Verlusten. Als Xafan, für alle, die es vergessen haben, ist dieser Kardinal, der die Welt übernommen hat, als seine Truppen dann checken, dass diese Stellung von den Death Corps auf Krieg eingenommen wurden, eröffnen sie das Feuer auf den Bunker.
Womit? Artillerie, ne?
Ich befürchte, es ist schwere Artillerie.
Ich hab's vergessen, hier reinzuschreiben, aber ja, es ist schwere Artillerie.
So geschichtlich ist das mehr oder weniger ziemlich genau das, was bei Verdun passiert ist.
Ja, es ist viel geschichtliche
Vorbilder. Der Einfallsreichtum hört einfach nicht auf. Ja. Ist der Wahnsinn.
Soldat, sehen Sie den Hügel da? Ja, ich auch. Ich will ihn nicht mehr sehen.
Ich frage mich, was da bei Fortschritt los war. Also ich mag die Death Corps von der Optik mega. Ich mag die Renegade Militia, die damals auch mit rausgekommen sind. Das war ja sozusagen das Gegenstück dazu.
Die sahen auch die geilsten.
Super geil aus. Richtig, richtig geil. Sind leider inzwischen out of production. Ja. Aber fand ich beide richtig cool. Aber also,
du fragst dich, was die da geritten hat.
Die müssen da bei Fortschritt... Oh. Pferdewitz. die müssen ja bei Fortschritt da gesessen haben und haben die ganze Zeit gesagt, Erster Weltkrieg ist geil. Ja, Erster Weltkrieg ist geil. Komm, dann machen wir es.
Ich glaube, das war so. Es hat geheißen, wir brauchen jetzt eine neue Produktlinie und der eine hat irgendwie Mörder die schlaflose Nacht hinter sich gehabt und dann hat sie irgendwie die achtteilige Guido-Knopf-Reihe Apokalypse Erster Weltkrieg in einer Nacht durchgewünscht. Kam zur Arbeit mit solchen Tellern unter den Augen. Erster Weltkrieg ist der Hammer. Ich weiß gar nicht, was da los war.
Ich wünschte, ich hätte den Ersten Weltkrieg miterlebt.
Die hat Flugzeuge aus Papier. Das ist der Wahnsinn. Das müssen wir machen. Das ist super.
Das ist super. Aber das spielt alles im 41. Jahr.
Nein, ja, egal. Die landen erstmal arschweit weg.
Einweglanzen.
Komm, das wird super. Die landen erstmal arschweit weg, damit sie dann tagelang mit einem Bummelzug durch die Tundra
fahren. Wir brauchen eine Erklärung, warum die so einen Graben kriegen. Ja, warte. Die landen
ganz, und dann bauen die, wir brauchen auch Lokomotiven, das ist geil, ja. Kinder mögen auch Lokomotiven.
Oh, das ist cool, ja. Ja, voll süß. Warum keine Space Marines? Wetter schlecht.
Ja, es geht halt nicht.
Und noch geiler wäre natürlich, wenn die mit dem Taxi zur Front fahren.
Oh, das wäre cool, wenn sie das, oh, das wäre schön, wenn sie das mit reingebracht hätten.
Das wäre super.
Ja, ich finde auch ein Fahrrad geil, wenn es auch so einen Kriegssoldaten aus so einem alten Drahtesel geben würde.
Ja. Mit dem Fahrrad im Hintergrund.
Ich weiß. Aber.
Konnten sie ein Taxi leisten?
So. Ja. Haben diesen Bunker zerbombt und alles, was außerhalb vom Bunker stand, ist halt verreckt. So. Die, die aber im Bunker standen, vor allen Dingen der Führungsstab dieser 261. Regiments, hat's halt überlebt. Am folgenden Tag schickte man von Kriegsseite aus einen Trupp Grenadiere, die den vorherigen Vorstoß und das gewonnene Areal sichern sollten. Mit Hilfe der, und jetzt passt auf, der schweren Artillerie gelang es, die Oberfläche der Anlage zu sichern. Nun mussten sie sich nur noch einen Weg in den Untergrund erkämpfen. Also durch diesen Bunker kam man in so ein unterirdisches Tunnelsystem, so ein Mortales-Style. Also ihr seht schon, was Forgeworld gemacht hat. Hat nicht nur den Standard 40k-Kampf an der Oberfläche, sondern ihr eigenes Spielsystem, so ein Mortales, mit damals auch Platten, die man dazu kaufen konnte.
Und schwere
Artillerie. Direkt in der Kampagne untergebracht. Ja. Und so verlagerte sich der Krieg auch in den Untergrund von Vrax. Und da haben sich Death Corp auf Krieg mit den Renegade-Milizia auf die Mütze gehauen.
Ey, aber wie geil,
weißt du, wo das auch so passiert ist?
Na?
Ja.
Ja, nach 3 Tagen wurde die Schlacht final entschieden. Und vor A453 war endlich in Hand des Imperiums. Und die erste Verteidigungslinie war durchbrochen.
Der Tag war gerettet, der Krieg war gewonnen. Falsch! Es wurde noch viel bescheuerter.
Im Augenblick dauert das noch.
Es wird noch so lackgesoffen bescheuert. Wartet mal ab.
Ich sag ja, die laufen da alle. Vor allen Dingen in der Führungsebene.
Heftige Kämpfe tobten entlang der gesamten Front und es wurden immer mehr Panzer und Soldaten zuvor beordert, um die dortige Presse zu vergrößern, um weitere Vorstöße zu machen. Die Christian Melissa ließ sich
Christian, Mann.
Das klingt ja wie Christian Melissa.
Ja,
was ist das denn? Christliche.
Das sind Prediger aus Alabama oder was?
Die ließen sich zur zweiten Verteidigungslinie zurückfallen und nach 2 weiteren Jahren brutaler Kämpfe auch zur dritten Linie zurückfallen. Der Krieg war aber noch nicht zu Ende. Mittlerweile wurde bekannt, dass Kardinal Xafan Unterstützung von der Alpha Legion bekam, die nicht nur im System, sondern halt auch auf dem Planeten zufällig rumturnten, was sie halt auch geil fanden. Und
sie haben sich auf dem Planeten geschlichen.
Geschlichen, weil sie richtig auf der Rückseite gelandet sind. Das konnte ja keiner sehen, da war der ganze Planet dazwischen.
Ja, ja, wer ahnt denn sowas? Also wer kommt da, auf da, so eine da, Idee? Da.
Ja. Und dann sind sie ja mit Jasons angeschissen gekommen.
Ja, können Space Marines offensichtlich doch landen.
Durch einen Hilferuf erfuhren halt die Dark Aces davon, was da gerade los war, und Großmeister Astral persönlich mobilisierte und führte ins Feld. Also jetzt war halt so langsam am Eskalieren, davor war halt noch okay, aber jetzt läuft so ein bisschen aus dem Ruder.
Ja, ja, jetzt kommen endlich die Marines.
Aber von beiden Seiten.
Die es komischerweise doch auf die Planetenoberfläche schaffen.
Auf einmal.
Und zwar, weil sie sind nicht mit Droppods gekommen, das geht ja nicht, haben wir am Anfang gehört.
Sondern mit Zügen.
Mit Thunderhawks.
Ah, okay. Ich dachte, mit
Zügen. Das funktioniert natürlich. Ist ein viel schwereres Ziel
als. Oh, da hätte noch keiner drauf kommen können.
Nein, also, wir wollten gerade schießen, aber dann haben wir gesehen, die kommen mit
Thunderhawks. Die sind zu langsam für unsere Flugabwehr.
Ja.
Ah, fuck.
Ja, ja, ja.
Die Dark Angels schaffen.
Nicht schießen, da ist keiner an Bord.
Ja. Warum werden wir pro Schuss bezahlt?
Ja, aber die Dark Angels, die haben ja ihre eigenen Ziele verfolgt. Die haben ja nicht wirklich Interesse daran gehabt, Rex vor dem Untergang zu bewahren, sondern.
Sie verfolgen immer ihre eigenen Ziele.
Diese miesen Wichser.
Die haben es dann halt auch irgendwie aus dem Raumhafen geschafft, von da aus Rex einzunehmen und die Alpha Legion in die Flucht zu schlagen. Das war aber, hat auch nur läppische 200 Legionspunkte gekostet.
Da hängt auch eine ziemlich coole Geschichte dran, wenn ich sie
sehe. Ist jetzt, ja, so von den Zahlen, ist jetzt für imperiale, also für.
Für die Death Corp wäre das ein normales Frühstück.
Das passiert das schon beim Durchziehen.
Ja.
Für Astartes ist
halt schwierig. Beim Waffe reinigen.
200 Leute in Reihe haben sie
sich schon mal Kopf geschossen.
Für Astartes ist halt scheiße.
Ja.
Oh, guck mal. Boah, ja, scheiße.
Das sind 2 komplette Kompanien.
Ja.
Das war auf jeden Fall so. Die Dark Angels sind da gelandet mit ihrem eigenen Ziel, weil die gemerkt haben, okay, die Alpha Legion ist da. Und die vermuteten, dass der Anführer der Alpha Legion einer von den Fallen ist. Den wollten sie halt unbedingt gefangen nehmen, beziehungsweise möglichst viele Alpha-Legionäre wollten sie gefangen nehmen, um halt den Fallen auf die Spur zu kommen. Da war eine ganz heiße Spur. Und da haben sie Lunte gerochen.
Tja.
So.
Hat eher so mittel geklappt.
Dieser Raumhafen, wie ich eingangs erwähnte, wurde nur mit zwei Brücken sozusagen mit dem Grund verbunden, mit dieser Stadt und so, an dieser Zitadelle auch. Und die Dark Angels haben halt diese beiden Brücken gesprengt. Klar. Der Raumhafen war quasi nutzlos danach. Und haben darauf dann die Alpha Legion bekämpft, haben dabei halt 200 Legionsbrüder verloren. Und
das Gleiche.
Dann waren sie da so
getötet selber.
Wir müssen unsere also Spuren verwischen, indem wir es selbst unsere Magazine in unserem Kopf entladen.
Es sind alles voll.
Die Alpha Legion so scheiße.
Die sind ja völlig irre. Nee, aber dann hat Azrael gesehen, wie der Bannerträger der Dark Angels getroffen wurde und zu Boden stürzte und das Banner quasi in den Staub zu kippen drohte. Und dann hat er was noch Bescheuertes gemacht als im Dawn of War 1 Intro. Er ist halt hingerannt, hat diese Flagge aufgerichtet, kurz bevor sie den Boden berührte, hat mit einer Hand sein Schwert geführt, mit der anderen Hand die Flagge gehalten und hat halt gegen so einen richtig bärtigen Alpha Legion Hauptmann gekämpft in der Terminator-Rüstung. Und wurde halt von dem richtig zerdellt, dass er nachher aus allen Gelenken und Öffnungen der Rüstung geblutet hat. Und kurz bevor dieser Terminator Alpha Legion Typ den Todesstoß ausführen konnte, kam halt so in der letzten Minute noch so ein Elite-Trupp Dark Angels, die ihn dann gerettet haben so, und dieses Banner dann mit ihm bergen konnten. Und dann haben sie sich da halt verpisst.
Hui, das wäre fast schief gegangen.
Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal gehört.
Und dann haben sie sich halt auch alle verpisst.
Jetzt.
So, die sind halt abgehauen. Die Dark
Was, Angels, das Banner wurde gerettet? Okay, der Krieg ist vorbei.
Die Dark Angels sind gekommen. Also ich stelle mir vor, wie das wohl für diese Soldaten von Krieg war. Ja. Die gedacht haben, oh, die Astartes sind da, unsere Rettung. Die ballern in diesen Raumhafen, sprengen zwei voll wichtige Versorgungsbrücken, hauen sich mit der Alpha Legion auf die Mütze.
Einer hält den Wippel hoch, beide Seiten hauen ab.
Azrael stirbt fast und alle hauen ab. Und sie haben nicht einen Alpha Legion Astartes mitgenommen als Gefangenen.
Das ist schon klar. Also
gute Nummer auf jeden Fall.
Ja, ich habe mal wieder gewürfelt.
Effektivität hoch 10.
Wenn Santa würfelt, passiert sowas.
Ja, das sind die besten Krieger des Imperators.
Und die Kriegleute standen daneben so, ernsthaft?
Ja.
Was da passiert?
So, also das heißt jetzt aber noch nicht, dass es jetzt am Deeskalieren war. Es wurde halt noch doller. Als Racheakt sandten die Psioniker der Alpha Legion ein Signal in den Warp, auf das sie halt ihre Bündnispartner, also sobald sie ein Bündnispartner haben.
Bündnis 90, die Grünen. Oh, nö.
Ja, also ihre Bündnispartner, das könnte halt jeder sein.
Claudia Roth kam auf einer Schlachtbarke aus dem Warp geritten.
Oh nein.
Schwerartillerie aus dem Warp. Zum Warpriss und guck einfach nur das Endrohr voller Haubitze so durch und knallt da raus.
Naja, also der hat halt so einen Hilferuf die haben so einen Hilferuf gesendet, wie bei Bernhard in die Galaxis, halt so Daumen hoch. Da kam halt auch schon eine Chaos-Flotte, wie schnell die halt auch immer angeschüsselt kommen, so Verstärkung, wenn man in der Not ist, dauert ja, halt 30 Tage Minimum und da einmal Daumen hoch.
Die haben
2 Minuten später dann, kommen die
halt an. Naja, das Ding ist, das Imperium benutzt den Warp ja auf eine ziemlich kryptische Art und Weise mit irgendwelchen Ausdruckstänzen und dann darf der am anderen Ende der Galaxis erstmal deuten, was der andere gemeint hat.
Aber ein Adler über der Sonne, das heißt Horus hat gewonnen.
Fette Mann steht am Buffet. wenn du Chaos-Anhänger bist, dann hast
weißt du
quasi genau, eine Standleitung.
Die kommen halt echt immer so bei Fuß. Die Chaos-Flotte 30 Schiffe circa über den Planeten gesichtet, die sich so langsam aus dem Wort geschält haben. Die Chaos-Flotte besiegte die imperiale Abwehr und gewann die Lufthoheit über Frags.
Ja, weil die imperiale Abwehr war halt echt mau. Das waren irgendwie 30 so Großschiffe und die Heresy-Schiffe waren halt viel gewaltiger
von
und krasser und
heftiger bewaffnet. Halt, Kreuzzugsschiffe.
Ja, genau. Also, das waren halt eine ganz andere Größenordnung.
Die haben da erstmal alles so Besen reingemacht.
Ja. Naja, und die imperiale Flotte war dem überhaupt nicht gewachsen.
Und dann wurde es auch so langsam unangenehm auf dem Planeten. Davor war noch alles halbwegs okay. Aber dann,
ja. Dann kam die Chaosflotte und begann mit einem orbitalen Bombardement.
Gott sei Dank keine Artillerie.
Ja. Fliegende Artillerie.
Ja.
Großer Gott.
Bei dieser Raumschlacht um diese Lufthoheit Wurde übrigens einer von den Chaoskreuzern, also ein gewaltiges Heresy-Ding, abgeschossen. Und der ist auch noch in der Wüste hinter den Linien der Death Corp gelandet. Da abgestürzt.
Wie groß ist dieser Planet eigentlich?
So, und diese riesige Schlachtbarke lag da halt im Sand. Und das ist nicht so, dass jetzt alle Insassen gestorben sind. Da war eine ganze Titan-Legio an Bord, die dann da rausmarschiert sind.
Als wäre nichts gewesen. Alle kommen raus in the Navy.
Die haben eigene Void Shield Generators, so, ne? Also, das ist quasi ein Raumschiff auf zwei Beinen, ne?
Aber es ist halt, wenn ein Tag so richtig beschissen würde. So.
Ja.
Oh, Gott sei Dank, wir sind nur am Arsch, wenn sie mit riesigen Roboterkamelen kommen. Ah, Roboterkamele.
Ja. Aber anstatt alles kaputt zu bombardieren, ne? Konnte man ja auch machen, aber nein, auch die Chaosflotte bombardiert ein bisschen und im Anschluss haben sie Dreadclaws zu Boden stürzen lassen. Und deren Insassen waren dann nicht nur Chaos Warbands, der World Eaters, Iron Warriors, der Black Legion und der Death Guard, sondern auch noch Massen an Kultisten und mutanten Tiermenschen. Und ja, als wäre das noch nicht genug, ne, reiten sich auch noch Verräter-Titanen der Legio Vulcanum, also Warhounds und Reaver-Titanen. Ja. Auch noch mit dazu.
Ach, richtig krass.
Das war einfach nur krank.
Auf jeden Fall.
Ab wann kommt der Punkt, wo sie schneiden, dass sie den Planeten nicht mehr halten können? Das ist so.
Ja, ist schwierig. Das
ist noch nicht so richtig. Oh, ich habe schon so viel investiert, das muss ich jetzt aber auch mal auszahlen hier.
Ja.
Das ist schon krass, wie die sich, dass die sich alle zusammengeschlossen haben. Also
ja, und vor allen Dingen war das kein Black Crusade, die waren halt gerade unterwegs. Die waren halt
auch mal da und dann. Ja.
Die wollten einfach mal richtig auf die Kacke hauen im Imperium und dann haben sie sich gedacht, Mensch, da unten ist ja gerade die Hölle los. Die
wollen eine schöne Zeit haben.
Ja.
Da bleiben wir doch da.
Also das erste Weltkriegs-Reenactment neigt sich offiziell dem Ende zu. Die Death Corps sehen das nicht ein.
Die haben das Memo nicht gekriegt.
Die Brieftaube wurde abgeschossen. Die Atmosphäre wird langsam unerträglich hier unten. So kleine Gasmasken können wir einfach nicht produzieren.
Aber die... Ne, also die Krieger wurden von allen Seiten inzwischen belagert und angegriffen und das hat auch die Folge gehabt, dass der Commander Syrke, der ja eigentlich alle angeführt hat, dass der seines Amtes enthoben wurde.
Aber der hatte doch so super Ideen mit dem Artilleriefeuer und dem Bodenoffensiven.
Und dem Artilleriefeuer.
Ja, und den Pferden.
Ja. Aber stattdessen kommt jetzt der Marshal Amin Kagori dazu. Der soll den Tag retten. Und deswegen mobilisiert er so gleich die Hilfstruppen, ne? Titanen der Legio Astorum, unterstützt von frischen Regimentern der Death Corps.
Das finde ich auch so geil, da ist nämlich eine Welt ganz in der Nähe, da kommt halt diese Legio Astorum her, wo ich mir so denke, wow, das sind einfach Maschinen, die ganze Städte einebnen. Die holt ihr jetzt?
Nicht als erstes, sondern jetzt.
Aber die konnten wahrscheinlich nicht landen, genau wie die Droppods nicht landen konnten. Aber jetzt können
sie
auf einmal.
Oder wahrscheinlich so, ja, wir wären ja gekommen, aber uns hat keiner gefunden.
Uns hat ja keiner gefunden. Wir waren ein bisschen eingeschnappt auch.
Echt? Vielleicht war es auch so, dass dieses That's not my final form.
Ja, genau. Wir haben da noch ein Ass im Ärmel. Nur Titan.
Die Opa ist erst vorbei, wenn die fette Frau singt.
Also noch mehr Death Corp. Das hat ja die ganze Zeit schon so super funktioniert.
Ja.
So, ja, da rechnet ja wenigstens. Jetzt haben die schon so viel Defcon uns für die Flinte gestellt und die haben die alle abgeknallt, was sie auf keinen Fall machen, wenn es noch mit Defcon-Leute anlandet.
Ich glaube auch nicht.
Die haben keine mehr.
Da können wir auf jeden Fall noch ein paar landen lassen.
Überraschungsangriff.
Ja. Und auf der anderen Seite gab es auch einen Anführerwechsel. Also der Kardinal Xaphon hat inzwischen auch nicht mehr viel zu melden. Der war nur noch ein Strohmann für Arkos von der Alpha Legion. Und die anderen Anführer der Chaos Space Marine Warbands übernahmen das Ruder.
Wenn sie einer Meinung sind.
Ja, im Großen und Ganzen war es ja schon der Arkos und.
Ja, du kennst ja Chaos.
Beraterstab oder wie auch immer.
Die werden sich wahrscheinlich nur noch angeschrien haben.
Ja, wollte ich das auch dabei, also von daher, ja.
Wahrscheinlich. Ja, die waren sich aber unter sich auch nicht so richtig grün.
Nö,
die
eben.
Also, halt, ne? Die haben sich auch immer gegenseitig nur im Mund gespuckt.
Hat er nicht bekannt dafür, dass sie sich alle geil finden.
Nee.
Ja, und inzwischen haben auch die Kriegerscharen, die in Nurgles Gunst standen, plünderten nicht nur die planetaren Vorräte, sondern sie setzten auch noch eine chemische Waffe frei, die selbst die Gasmasken der Death Corps durchfraß.
Korrosives Giftgas. Die haben halt Metall und Fleisch aufgefressen. Und das ist die TP3. Ich möchte mal wissen, was TP1 und 2 sind. Was haben sie damit gemacht? Gibt es TP4?
Du wirst lachen, aber zu diesem korrosiven Gas gibt es ein Pendant.
Ja, klar. Senfgas.
Ja, und Massenpräkergas.
Ja, ja. Ist halt voll Erster Weltkrieg.
Ja, bis auf das mit den Dämonen, aber sonst.
Ja, und dann, das ist halt so krass, dass die, die haben halt quasi die Schützengräben der DEFCON quasi in sich geschmolzen. Die bestanden dann nur noch aus so einem Gekrösel und so einer Schlacke aus ehemaligen Menschen. Und daraus haben sich halt dann so langsam Dämonen des Nörgel erhoben. Aus dieser Brühe, die da in den Schützengräben umherschwappte.
Ja, super.
Ja.
No. Aber die Hilfstruppen vom Kagoris trafen dann auch irgendwann ein und konnten auch auf dem Planeten landen, trotz der Lufthoheit der Chaosflotte. Und dann kämpften die Titanen gegen die Titanen in der sogenannten Kagori-Offensive. Und die Verräter konnten unter schweren Verlusten sogar zurückgedrängt werden.
Es wundert mich, dass die gerade landen konnten, ne?
Ja,
die würden durchgelassen. Das ist
hat geklappt. So von wegen, boah, das ist langweilig. Ja, so okay, die winken wir jetzt durch. Ja,
wie geil wäre das, wenn die Roboter gegen Roboter kämpfen? Das ist geil, lass die mal.
Komm, das machen wir. Schalt die Anlagen ab.
Ja, also die beiden Typen sitzen an ihrer Orbitalplattform. Die haben hier den besten Ausblick.
Wenn da jetzt Titan gehen.
Gott sei Dank haben wir es komplett vergessen.
Halt deine Kamera drauf, Alter. Wir werden so reich. Scheiße.
Komm zur Armee, hat meine Mutter gesagt. Du siehst das irgendwie, hat meine Mutter gesagt.
Ja, ich glaube, mit dem willst du dich auf jeden Fall nicht unbedingt anlegen, der am Drücker sitzt, für das Orbital steht. Wenn der Scheiße drauf ist, so, mein Freund, pass mal auf, zack, so, auf und alle rein hier. Naja, also die nächste Runde des Krieges sah dann auch etwas anders aus. Die Kämpfe wurden unter die Erde verlegt, wo dann Spezialteams der Death Corps versuchten, mit Tunnelbau hinter feindliche Stellungen auf der Oberfläche zu gelangen. Und in der Luft lieferten sich zu der Zeit Chaos Hellblades und Hell Talons Gefechte mit imperialen Thunderbolt und Lightning Fighters. Dogfights kann man ja eigentlich sagen, ne? Beziehungsweise
ja,
Luftschlachten.
Dogfights,
also, ja.
Aeronautica?
Ja, das ist Aeronautica.
Gab's das damals schon?
Nee, gab's noch nicht.
Das gab's
noch nicht. Es gab von Forge World ja die Modelle in 40k-Größe.
Oh.
Ja. Und zum Schluss gewann die Imperial Navy dann auch die Lufthoheit wieder zurück, natürlich unter großen Verlusten, was auch sonst.
Ja, und derweil, während da oben sich die Flugzeuge gegenseitig zerschossen haben, fand dieser Zermürbungskrieg am Boden einfach kein Ende. Die Chaos Space Marines bedrängten die Imperialen immer weiter und Marshal Kagori rief verzweifelt die Astartes der Red Scorpions um Hilfe an, um das Blatt noch zu wenden. Und nach langen Verhandlungen, die hatten eigentlich nicht so wirklich Bock, haben sie sich ja darauf eingelassen und haben sich mit Thunderhawks und Teleporttechnik auf die Oberfläche begeben. Und dieser ganze Angriff trug den Codenamen Operation Execution Place.
Das klingt total geil.
Ja, klar.
Es ist total geil.
Aber das ist so ein typisches Forge World Chapter. Die hauen halt auch hier auf die Kacke.
Ja.
So, wurden halt von Chaos Ogrins in Empfang genommen und sind halt mit Assault Terminators halt richtig auf die Barrikaden gegangen und haben alles weggeknallt.
Stell mir richtig geil vor. So, ja. Red Scorpions,
jetzt wird's halt richtig
40k. Die sich die Ärmel ihrer Rüstung hochkrempeln, ja. Weißt du?
Die so im halt übertragenen
Sinne, genau. Zack, und geht's los, ey.
Ja. Und dann ging's halt richtig zur Sache. Und, derweil kämpften Titan gegen Titan. Also, sie sind auch so ein bisschen auf die Jagd gegangen, ne? Die haben sich da quasi durch die Wüsten gejagt, die Titan gegenseitig. Die hatten halt mit dem restlichen Kampf nicht viel zu tun, haben sich halt voll aufeinander fixiert, weil nichts denen irgendwie sonst was anhaben konnte.
Wie so ein Rudel bissiger Hunde, ne?
Ja. Ja, und nachdem die Titanen immer mehr von den Chaos-Titanen zurückgedrängt und zerstört haben, haben auch die Red Scorpions ganz schön aufgeräumt und so eine Art Brückenkopf für die Imperialen errichtet und waren aber auch genauso schnell wieder weg, weil die hatten auf diesen ganzen Einsatz eigentlich auch gar keinen Bock. Die haben nur den Imperialen sozusagen einen kleinen Vorteil verschafft und haben sich wieder verpieselt. Und die Chaos Space Marines haben sich eher so eingegraben und zurückgezogen und haben halt noch mehr Verbündete gerufen und ja, Rituale durchgeführt und.
Nun, Zeichen, die darauf hingedeutet haben, dass Dämonen unterwegs sein können, erregt natürlich die Aufmerksamkeit des Ordo Malleus. Und jetzt sind wir am Punkt, wo es langsam richtig eskaliert. Davor war noch normaler Tag, aber jetzt wird es halt langsam finster. Die sind dann halt auch gekommen, zusammen mit den Grey Knights und Lord Inquisitor Rex.
Wuff!
Die sind dann halt auch noch da aufgeschlagen. Also
das Witzige ist, die Welt heißt Rex und er heißt Rex.
Kommissar
Rex. Rex. Und vor allem, was ist auf der Oberfläche halt auch noch nicht voll genug, war da überhaupt noch Platz irgendwo zu landen?
Ein so eine Inquisitor. Und ein paar Greynards und imperiale, wie heißen noch die normalen Sturmtruppen? Ja, imperiale Sturmtruppen, ja. Inquisitionssturmtruppen, sowas. Ja.
Und die verbanden sich jetzt mit der 88. Siege Army, setzen sich zumindest mit denen in Verbindung und mit dem, was davon übrig bleiben sollte, um halt den Tag zu retten.
Da gab's, das Ding ist, das erfährt man noch in den Eisenhorn-Romanen, Subsektoren, Planeten, die besonders wichtig sind, haben immer so zuständige Inquisitoren. Also Eisenhorn ist in den Roman zum Beispiel auf Cardia und trifft da die zuständige Lord-Inquisitorin. Ja. Und so ist das da auch. Und da hat über diesen Subsektor hat das Ordo Hereticus gerade sozusagen die Schirmherrschaft. Und deswegen gibt's da erstmal so ein fettes Konzil, wo erstmal das Ordo Maleus sagt halt, okay, da sind dämonische Aktivitäten auf dem Planeten, wir wollen die Zuständigkeit und wollen die volle Befehlsgewalt über die imperialen Regimenter und. Wir brauchen hier komplette Handhabe, dass das alles funktioniert. Und das Ordo Hereticus will das eigentlich erstmal gar nicht.
Ja, klar.
Und da gibt's so super Intrigen und da gibt's halt so eine demokratische Abstimmung. Und nur weil sich da halt ein Haufen von so krassen, ja, eher fragwürdigen Inquisitoren enthält, kriegt das Maleus sozusagen den Zuschlag und dieser Inquisitor Rex wird dann, sag ich mal, Oberbefehlshaber dieser kompletten Kampagne.
Vorname übrigens Gildo, mit Rex erstmal ein Oberbefehlshaber und den Grand
Master. Kommissar.
Und dann, und dann halt noch mit Astartes der Red Hunters, die sind auch mittlerweile angekommen, zur Seite wurde Frex dann auf einmal ein äußerst wichtiges Thema für den Ordo.
Ja.
Davor hast du ja halt auch einen Scheiß interessiert, aber mit Chaos Space ist nicht unser Problem, Chaos Titanen nicht unser Problem, Dämonen. Was? Not all my world.
Das ist krass, der Inquisitor Rex, der hatte so einen ganzen Beraterstab aus anderen Inquisitoren unter sich, alle vom Ordo Maleus. Und, die waren sozusagen ein bisschen unterwegs, haben da alles geregelt, an allen Enden von rund um Rex, wollten zu ihm zurück und wurden alle bei einem Mordanschlag erledigt, als sie kurz bevor sie zu ihm kamen.
Oh, wie unglücklich.
Was wohl auf die Kappe vom Ordo Hereticus geht.
Zufälle gibt's. Oh, das ist ein bisschen off-topic, aber das war das halt auch so geil. Habt ihr das mitbekommen mit dem Stausee vom Hoover-Damm in Nevada?
Oh, da war ich.
Der hat mittlerweile so niedrig Wasser wie noch nie. Mhm. Und die haben jetzt irgendwie innerhalb von Wochen schon die dritte Mafia-Leiche gefunden, die halt in den 70ern oder 80ern da gedroppt wurde.
Ups.
Die finden andauernd Skelette in Fässer mit Kopfschüssen, die da
im
Brustwerk auf einmal da rumliegen. Das ist so geil.
Ja. Ups. Ja, da das Imperium jetzt auch wirklich sicher war, der Kommandostab des gegnerischen Heeres befindet sich in der Zitadelle, haben sie halt einen Angriff auf den sogenannten Hangman's Hill gestartet und der sollte sozusagen der Schlüssel zur Zitadelle sein. Das war halt so ein Plateau, von dem du sozusagen die Zitadelle sehen konntest. Du konntest sozusagen in diese Hauptmakropole gucken. Hangman Hill heißt der, weil da haben die Chaos-Anhänger, vor allen Dingen des Korn, haben sich da halt eingenistet und haben halt die ganzen Kriegssoldaten, die sie gefangen genommen haben und erledigt haben, alle da aufgehängt. Also tausende von Erhängten sind überall um diesen Hügel aufgebaut.
Malerisch.
Und deswegen haben sie das Ding Hangman Hill genannt. Genau.
Malerisch. Malen wir ein Bild mit Leichen.
Was von Dracula.
Du meinst wegen der Feder, ne?
Ja, ja.
Ja,
ja, dann haben sie halt um diesen Hangman Hill gekämpft und haben den auch tatsächlich eingenommen, aber das war halt so ein super blutiges Gefecht. Und,
kein Wunder, wenn das Schießung überhängt, Leute, ist das natürlich blutig.
Ja, ja, da ging es halt richtig ab und der Boden war dann so blutgetränkt. Das war quasi der Plan der Verräter, dass dieses Ritual zu Ende geführt wurde und dadurch wurde ein Warpriss auf dieser Welt. Der erste von vielen geöffnet.
Scheiße.
Und aus dem Blut und den Gedärmen der Erschlagenen erhoben sich immer mehr Dämonen des Korn.
Es hat nicht sollen sein.
Ja.
Ja, und derweil haben es die
Kräfte. Was ich noch erzählen, wo wir gerade bei Korn waren,
okay.
Das haben wir voll übersprungen.
Ja?
Es sind ja so viele Kräfte des Chaos auf dem Planeten gelandet. Ganz viele verschiedene Warbands von Korn Berserkern. Und da war ja dieser, wie hieß noch der Anführer von den Korn-Typen von der. Was habe ich doch vorhin noch erzählt?
Lord Zufor,
das ist einer von Abaddon's Chosen. Das ist also Black Legion Korn Berserker Captain. Und der wollte diese ganzen Kornberserker unter sich ein und hat dann diese ganzen Warbands unter sich vereint, indem er immer die Anführer und so rausgefordert hat. Und mit dem einen, die haben sich komplett nackt ausgezogen und sich dann mit Kettenäxten verkloppt. Und er hat dem anderen die rüber abgesägt und somit die Vorherrschaft.
Du bist weh wie ein Templer, das stirbt wie ein Templer.
Hat er sozusagen die Vorherrschaft unter all diesen Berserkern in Stein gemacht.
Er hat Dominanz gezeigt.
Ja, super. Also es gibt tatsächlich diesen Imperial, wir machen das hier jetzt sehr klamaukig und sehr schnell, aber das sind wirklich richtig krass ausgearbeitete Bücher mit echt viel Lore, ne, und echt vielen Details. Diese ganzen Charakter, die da auftauchen, auch dieser Necrosius, dieser Zauberer von der Death Guard zum Beispiel, hammergeiles Modell damals gewesen. Und ist auch richtig cool. Also gibt's echt viel Lore zu. Und auch Marmon, oder wie der heißt?
Marmon, ja.
Das ist so ein,
die rechte Hand von...
Ja, so die rechte Hand von hier...
Kardinal Xaphan.
Das war, genau. Der war Diakon. Schlangenzunge quasi.
Ja, der war Diakon Marmon.
Ja.
Anfangs und ist dann später irgendwann zu einem...
Eigentlich hat er auch seine eigenen Ziele, genau. Der wollte eigentlich den Dämonenstand erreichen.
Hat er auch.
Ja, genau. Der davon gibt's auch ein Modell.
Ja.
Auch richtig geil.
Ja. Riesig super aus. Ja. Stell dir mit diesen drei Ballermännern irgendwie in der Hand oder sowas. Ne?
Ja, das
gibt es ja auch noch in verschiedenen Ausführungen.
Ja, ja, ja. Ne? Das nur so nebenbei. Also das ist echt ein richtig coole Bücher oder ein cooles Buch gewesen. Und
ein cooles Modell.
Ja, und richtig viele geile Modelle sind damit gekommen und echt Wahnsinn. Ja, das nur mal so nebenbei. Also es ist sehr viel umfangreicher als das, was wir jetzt hier
gerade haben. Ja, wir reichen das ja kurz runter um... Wie spät haben wir es?
Gleich zwei.
Ja, 1:55 Uhr, da kann man sich auch mal ein bisschen beeilen, ne? So ungefähr. Naja, also derweil haben das auch die Kräfte des Chaos fertiggebracht, einen Warpriss innerhalb der Zitadelle zu öffnen, also wie mitten, also zentral in der Zentralzitadelle, genau mittendrin. Und naja, die Red Scorpions kehrten halt zurück, um zu helfen. Zurück, um zu helfen. Und standen wie der Fels, wie ein Fels in der Brandung gegen die dämonischen Horden in der Schlacht um das St. Leonis-Tor. Und ähnlich lief es zu gleicher Zeit für Lord Rex und seine Grey Knights das Cardinal's Gate. Zumindest so lange, bis der große Blutdämon des Korn Angrath.
Jonathan.
Für Angron hat es nicht gereicht.
Genau, Angrath.
Angrath,
auf dem Plan.
In Klammern, für Angron war es zu teuer.
Wenn du halt Angron, wenn du
was man dazu, die ganze Welt verwandelte sich halt langsam in eine Dämonenwelt, ne? Da gingen immer mehr Warprisse aus,
was
immer
langsam, mehr also
Dämoneneinfall und es gab inzwischen halt eine zweite Sonne am Himmel.
Ja, irgendwann muss halt auch eingestehen, dass du verloren hast, oder?
Nein. Es war eine zweite Dämonensonne am Himmel, die den Planeten gegrillt hat.
So sieht's aus. Angrath trat auf den Plan und räumte erstmal ordentlich auf. Hat da alles und jeden irgendwie die Jacke vollgehauen. Naja, Lord Inquisitor Rex konnte den aber mit seinem Schwert zur Strecke bringen, beziehungsweise so stark verwunden und ihn damit in den Warp zurückschicken. Und danach schien erstmal alles in trockenen Tüchern zu sein, als dann die Angels of Absolution auf einmal auf Anweisung des Großmeisters der Dark Angels mit ihrer Hilfe um die Ecke kamen. Sie erwarteten die finale Belagerung der Zitadelle, sodass sie ihre geheime Mission starten konnten. Und sie haben halt die Alpha Legion in der Zitadelle angegriffen und nahmen Arkos gefangen.
Ja, das war ein ziemlich krasses Battle so im Allgemeinen. Mhm. Also das ist auch ziemlich detailliert beschrieben tatsächlich. Die Death Corps haben ja diese Tunnel gegraben und sind sozusagen noch von unten in die Zitadelle reingebrochen und haben immer mehr Truppen sozusagen in diese Zitadelle einfließen lassen können. Haben dabei noch so in so unterirdischen Verliesen so einen ganzen Orden der Sisters of Battle gefunden, die da 17 Jahre lang gefoltert wurden. Die alle völlig irre waren und eigentlich nur den eigenen Tod wollten, aber dann für so ein letztes Gefecht nochmal.
War so gut genug.
Ja.
Einmal können wir noch.
Nochmal mit eingestiegen. Und hier der Xaphon, den sie gefunden haben, das war der Kardinal, ne?
Ja, das ist der Kardinal.
Der war halt nur noch so ein sabbernder Chaos-Spawn, ne?
Ja, der
völlig mutiert und
angekillt.
Auch von den verderbten Mächten komplett korrumpiert und verarscht.
Der war komplett feiern.
Ja.
Also Lord Rex und die Grey Knights haben dann auch sich in der Zitadelle noch gründlich umgeguckt, um auch wirklich jeden Ketzer und Dämonen zu töten, den sie da noch finden. Aber
Hilfe, Hilfe, ich habe mich 6 Monate lang in der Küche versteckt. Verräter.
Mehr du. Ah, schon wieder ein Ketzer.
So. Aber es gab noch ein kleines Abschiedsgeschenk von den World Eaters, die noch einen Dämonenprinzen des Kornen, und zwar Uraka Asvaramael und sein Gefolge beschworen haben.
Das dreimal schnell hintereinander.
Oh Gott.
Uraka Asvaramael.
Das ist irgendwie eine Aufforderung.
Diese konnten aber von Captain Stern der Grey Knights in den Warp zurückgestellt werden.
Der ist direkt von Terra gekommen. Der zwischendurch auch noch, der kam später, aber der hat dann
auch im Affenzahn so
eingegriffen. Naja gut, mit Warpreisen und geilen Schiffen von der Inquisition und so.
Auch dann nicht.
Ach komm, dieses Schiff, was die Assassine Nemesis hatten, war auch krass.
Ja, aber na, nee.
Auch ja, die Technologie ist ja da. Das
ja,
weiß gibt's du. Noch nicht so viel. Nee, aber die kamen später und der hat dann nochmal richtig aufgeräumt, ja.
Und das war dann auch schon die Endschlacht, ne? Der Krieg war dann endlich vorbei.
Ja, und der Planet sah aus wie Scheiße.
Und danach erst.
Also dieser Plan, den Planet in 12 Jahren zurückzuerobern, damit man die Ressourcen nutzen kann, das ist halt richtig in die Binsen gegangen.
Ja,
27 Jahre. Das hat aber wenigstens keine 12 Jahre gedauert.
Nee, so eine 18.
Oh.
Also nach unseren Zahlen hier 27 sogar.
27?
Ja.
Okay.
8.13 bis 8.30.
Das sind für 17. mich 17.
Dann kann ich nicht rechnen.
Weil im Mexikanum steht 18.
Ja, dann.
Aber gut, Zeit und Warhammer ist wieso mal so eine Sache.
Und Überzeit.
Ja, 14 Millionen Death Corps haben ihr Leben verloren, was ich relativ wenig finde, ehrlich gesagt.
Das
ist viel zu
wenig, das haut mich hin.
Für die Zeit.
Das haut mich hin.
Das klingt viel erstmal, aber es ist eigentlich für die Zeit viel zu wenig. Naja, hunderte von Space Marines sind gestorben. Titanen wurden zerstört. Inquisitoren haben ihr Leben verloren. Die Welt ist quasi verloren und steht bis heute unter Verschluss der Inquisition. Und ist halt einfach nur noch ein Ödland so.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Und die Ordo Maleus führt bis heute Untersuchungen auf der Planetenunterfläche, Oberfläche und Unterfläche wahrscheinlich auch durch.
Wo sie in geheimen Stollengängen wie
irgendwie
noch mit
Artillerie. Stollen.
Wir sind uns nicht sicher. Der ganze Planet hat ein großes Gesicht auf der Rückseite. Wir wissen nicht, ob das jetzt gut oder scheiße ist.
Lächelt es oder guckt es böse?
Ja, es ist eher so ein Lächeln.
Lächelt böse.
Eher so ein Lächeln, das irgendwie uncool wirkt.
Ja, aber das war die Belagerung von Rex. Wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen erleuchten und nochmal so ein Forgeworld-Kapitel aufschlagen.
Und euer Interesse für die schwere Artillerie des Ersten Weltkriegs zu werden.
Deshalb spielt man natürlich Warhammer 40.000. Vielen Dank.
Das klingt wirklich wie so eine Spielerkampagne auch irgendwie, ne?
Total, ja. Weil es auch so ist, die ganze Zeit so irgendwie, okay, wir wollen das Thema jetzt unbedingt drinne haben und auf einmal schlägt es dann um und dann ist auf einmal Space Marines, Dämonen, Titan, alles.
Welche Fraktion will noch mal? Wer hat noch nicht? So.
Ja, ich finde, das hält sich in Grenzen. Es ist zumindest Chaos gegen Imperium.
Ja, schon.
Und nicht so wie in den Dawn of War Spielen. Oh, Orks. Oh, Necrons
Elder, Hu Tao auch?
Ui.
Dios mio.
Naja, wir hoffen, wir konnten euch das alles ein bisschen näher bringen. Und Imperial Armor Bücher immer sehr lesenswert und kann ich nur empfehlen. Wenn da was Neues rauskommt, auch Horus Heresy Bücher von Forgeworld, echt mega geil. Was da an Hintergrunddingern drin ist, ist einfach unerreicht. Playlist oder was?
Ja.
Ich weiß gar nichts. Oh, Welcome to Sarajevo von 1914. Ha!
Ich wusste, dass sie kommen.
Erster Weltkriegsmetal. Super.
Oh ja, wäre jetzt wieder sowas, dann hätte ich
ja. Ach ja, wenn Krabowski und ich, gut, wenn die Folge kommt, ist das schon passiert, werden wir auf dem Partisan live sehen. Jeder, der ein T-Shirt von uns da trägt, den wir treffen, den werden wir ablecken.
Geil. Okay, das ist Sanders Plan. ich werde das nicht tun. Vielleicht gibt's ein High Five, aber das war's dann auch schon.
Ja, das entscheiden wir spontan.
So, Musik.
Du?
Ich hätte eigentlich zwei, aber jetzt, wo du 1914 gesagt hast, würde ich mich da eigentlich mit einreihen. Mephisto von 1914. Ich war eben gerade noch bei Power Trip Soul Sacrifice.
Das ist zu lebensbejahend für die Story.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Für das ganze Fratzengeballer, was da passiert ist, wünsche ich mir Carnage von Mayhem Live in Leipzig.
Muss das zum Thema passen?
Nein.
Nö, ist eine Inspiration.
Dann wünsche ich mir von Airstorm Heavy Metal Pilots.
Alles klar. Sehr schön. Das ist ja mal eine sehr ernsthafte Liste sogar.
Ja, nee, dann nehme ich doch was von Sweden hier auf. Wenn man Hardwell gewonnen oder irgendwas Mäßiges.
Irgendwas Schönes von Enya.
Ist ja irgendwie Großtante von Ryan Reynolds, ne?
Ja.
Echt abgefahren. Deswegen hat die auch den Soundtrack zu Deadpool 2 gemacht.
Ach krass.
Ja.
Celine Dion ist ja eine, ist ja eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt, so. Und dass die so einen Soundtrack mal eben braucht, ist eigentlich ungewöhnlich, aber.
Vielleicht hat auch keiner auch einfach nur drei Einwohner geführt.
Ja, Bryan Adams, Ryan Reynolds und Celine Dion.
Und der hässliche Bob.
Und hier die, Robin Schabatsky.
Jetzt habe ich wieder einen Rohrumfang.
Na gut, dann entlassen wir euch in die Nacht. Wir gehen jetzt auch mal alle schlafen. Nils fährt noch ein bisschen Auto.
Eine Hand vor.
Steht in 2,5 Stunden auf.
Ja, circa.
Ja. Alles klar.
Oh Gott.
Ey, Micha, schön, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Wir sehen uns jetzt ja öfter dank Kill-Team-Kampagnen.
Ich freue mich drauf.
Ja.
Was spielen wir das schottische Spiel?
Kill-Team? Ich freue mich schon auf die Siege of Rex-Kampagne, die wir spielen werden. Viel Artilleriebeschuss und Grabenkämpfen.
Die Rex-Gildo-Kampagne?
Ja, die Rex-Gildo, ja. Rex-Gildo hat euch nicht.